So, grüezi und herzlich willkommen zum x-ten Mal bei Danke Vreni.
Nummer ist egal.
Nummer 73, ich habe es hier auf dem Schirm.
Ja, super.
wie immer steht der Thomas Rick.
Grüezi miteinander. Und ebenfalls immer, da, wie immer, ist der Ferdi da.
Ja, grüezi.
Genau. Und wie so oft haben wir einen Gast.
Yeah. Ja. Hallo, das bin ich.
Der Sebi. Genau.
Der Sebi.
Ja. Genau. Ich habe beschlossen, wir machen das mal kein Feedback. Also mal, wir machen schon Feedback, aber das machen wir auch später. Ich habe beschlossen, Fan ist kein Fan.
Nice. Ja. Man muss auch mal was Neues
machen. Man probieren. Muss
also, ich bin offen für
genau,
Experiment. Man muss mal,
genau. Ja.
Keine Experimente.
Keine Experimente. Never change a running podcast.
Exactly.
Ja, Sebi.
Ja, Thomas.
Herzlich willkommen. Ich habe eigentlich schon länger einladen wollen, aber jetzt hat es endlich mal geklappt. Ich darf mal so ein bisschen anteasern. Wir haben irgendwie eine Entscheidung getroffen, beide zu unterschiedlichen Zeiten, wo interessant ist, nämlich einfach mal den Job kündigen, ohne einen neuen Job zu machen. Yeah. Einen neuen Job zu haben.
Das ist doch normal, das ist jetzt nicht.
Richtig, der Ferdi hat es auch gemacht, aber weniger lang wie mir.
Ja, das stimmt.
Der Ferdi hat den Job früher eingeholt. Ja. Ja, das fände ich eigentlich noch so ein bisschen spannend. So über das zu reden, unter anderem.
Ja, natürlich. Das kann man sehr gerne machen.
Sehr gut. aber zuerst wollen wir reden über Uli Maurer und CNN. Ich habe es verpasst. Was ist passiert?
Ja, also so wie ich es mitbekommen habe, hat der Uli Maurer recht kurzfristig eine Einladung bekommen vom Trump, um bei ihm vorbeigehen und sich treffen und über irgendwas reden, Grenzschutz, China, Exportwirtschaft, keine Ahnung was.
Freihandelsabkommen.
Freihandelsabkommen.
Habe ich mitbekommen.
Okay. Also über das hätte er wollen reden, aber ich glaube, der Trump hat nicht darüber wollen reden. Irgendwie so.
Okay.
Ich glaub, ernsthaft?
Ich glaube, ein bisschen so das Problem gewesen. Ja. Also er hat lieber über das geredet, aber irgendwie ist dann irgendwie nicht dazu gekommen oder so. Keine Ahnung, irgend so etwas.
Hey, das stelle ich mir so lustig vor. Wie hast du bei SRF heute Morgen gehört, yeah, oder? Irgendwie so der Uli Maurer ist jetzt beim Der Uli Maurer ist beim Trump, genau. Und so, okay. Und schon das Bild habe ich super gefunden. Einfach so, wie der Uli Maurer so im weißen Haus steht. So. Ja. Und das Beste war, sie haben noch einen Tonschnipsel gebraucht, glaube ich sogar. Mhm. Irgendwann. Und hat natürlich Trump genannt, was ich richtig gut gefunden habe.
So gut. Der kleine Uli im grossen Washington.
Ja, genau, das ist Trump. Gut. Das ist so gut gefunden.
Also wenn man auf YouTube sucht nach Uli Maurer CNN, ja, das zweite Video heisst CNN:// Uli Maurer can nothing say. Und das also, bringt es eigentlich auf den Punkt.
Okay. Es muss auch live einspielen. Okay, ich hoffe, mit dem Tonding passt es.
Much of the nuclear deal was actually negotiated in Switzerland. Do you feel that those years of hard work are now being lost?
Bekommt sogar noch übersetzt, glaube ich.
Can you repeat, please?
Of course. I was just saying that much of the nuclear deal... I can repeat the question, that's not a problem at all. Much of the nuclear deal...
Das ist live.
...was negotiated in Switzerland. Do you feel that those years of hard work have now been lost?
Wir können uns zu dem nicht äußern. Wir können uns nicht äußern zu dem...
I cannot... Nothing say to this issue.
All right, President
Maurer,
thank you so much.
Oh yeah.
Oh mein Gott. Fremdscham auf
Erden. Ja, das ist hart. Das ist hart. Es ist irgendwo an mir vorbeigeflogen und dann habe ich irgendwie angefangen zu schauen und ich habe wirklich, wo er angefangen hat zu reden, habe ich schon gewusst, in welche Richtung es geht und dann musste ich abschalten. Das ist aber nicht gegangen. Also, nein, mit dem kann ich jetzt nicht umgehen. Gerade. Ja,
lustigerweise habe ich den Ausschnitt auch noch nicht gekannt. Ich habe irgendein anderes Video gesehen.
Ach, ja.
Aber dort auch nur so die erste Frage verfolgt und dachte, okay, fuck, das will ich gerne nicht wissen. Ja. Ja. Und aber hat dann irgendeine Diskussion auf Twitter ein bisschen verfolgt, so ihr Journalisten-Bubble drin. So.
Jesus ja. Maria! Aber ist das ganze Interview gewesen, oder ist das einfach nur der Schluss gewesen, wo sie gefunden haben, okay, jetzt lang jetzt? Es hat so ein bisschen noch getönt, oder?
Ja.
Oder ist das wirklich alles, wenn das alles nein, gewesen ist, dann ist es ja...
Also nein, es hat noch mehr.
Ich habe einen anderen Teil gesehen, aber es ist... Das ist jetzt so halt der Höhepunkt.
Das ist der Höhepunkt gewesen, wo sie gefunden haben, okay, ist gut, du bist weg. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel gewesen.
Der Thomas muss sich erst mal sammeln.
Ich muss mich sammeln. Jesus Maria. Ja, nein, der Moore und der Trump, das ist sicher
ja, aber, was ich nicht verstehe an dieser Stelle, warum schnarrt er nicht Deutsch und jemand übersetzt das? Die müssen doch irgendwo einen Dolmetscher rumfliegen haben. Also das verstehe ich nicht ganz.
Ja, also jemand hätte ihm ja auch, wenn ich es mitbekommen habe, genau. Die Fragen, die auf Englisch gestellt worden sind, auf Deutsch übersetzt.
Genau, richtig, ja. Aber er hat nachher gleich auf Englisch geantwortet. Ja. Und das ist einfach eine Katastrophe.
Was ich mich dort auch gefragt habe, was sind es für Leute, die ihn beraten und ihm sagen, ja, Ueli, du kannst das schon. Kann nur ja, klar, ja. Live auf CNN und red ein bisschen Englisch.
Also, so wie ich der Ueli einschätze, hat er das halt eben selber noch mit geil gefunden. Also,
ja, das können sie, ja.
Aber ich meine, du musst ja auch, also ich meine, ja. Es ist ein Klassiker, oder? Es ist wie so, es ist kein Problem, ich stand auf jeder Bühne, es ist kein Problem, dann mache ich schon. Und dann ja, bist du auf CNN und dann ist es so.
Ja.
Ja.
Oh Gott. Und, oh Gott, und wenn er sich Zeit erkauft hat, man kann sich die Fragen aber stellen. Schlecht, ja. Oder nicht schlecht.
Ja, voll.
Kein schlechter Move, aber dann musst du halt auch eine Antwort
geben. Genau, du musst halt dann du musst halt nachher liefern.
Ja.
Oder einfach Aufstand gehen. Er hätte ihn auch besser gefunden.
Ja, genau. Oder einfach Apfelschorli auf die Kamera werfen. Technical Difficulties. Wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, sehr gut.
Oh Gott. Ja, ich sehe schon ein neues Soundbite für Soundboard.
Ja. I can nothing say.
Ja. Oh Gott. Was gibt's Neues aus dem Maskimum?
Das Maskimum. Sehr schön. Ja, es hat natürlich, weil wir wieder so lange weg sind, es x neue Sachen gegeben. Also die Idee wäre ja mal, also es gibt ja das Commercial Crew Program von der NASA, wo sie Firmen sponsern, dass sie die USA endlich auch mal wieder selber aus eigener Kraft können an die ISS fliegen, oder?
Ja.
Das wäre so die Idee. Und dort ist durch SpaceX dabei. Und im Rahmen von dem entwickeln sie die Dragon-Kapsel für Crew. Und da hat es ein bisschen ein Problem gegeben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast damals.
Nein, also nur so am Rande.
Okay.
Nur
so am Rande. Also bei einem Test ist so eine Crew Dragon-Kapsel explodiert. Und es ist natürlich nicht so cool, weil das irgendwie passiert ist gerade ein paar Wochen bevor, dass sie dann wirklich mal haben wollen, den In-Flight-Abort-Test machen und so weiter. Und also dann
das wäre die Rakete, im Jahr, wo Leute drauf sind.
Ja, also das ist halt die Kapsel, wo nachher Astronauten drin fliegen sollen.
Ja.
Und blöd. Die ist halt explodiert, ja. ist noch nicht klar, was genau das Problem ist. Aber vermutlich hat es was zu tun mit der Integration zwischen irgendwelchen Tank und Raketenmotoren, die dort dran sind. Irgendwie so etwas. Integrationsplan. Zwischen diesen Geschichten. Und ja, einerseits ist es natürlich gut, dass das Ding auf dem Boden explodiert und nicht irgendwie, wenn Leute drin sind. Andererseits ist es halt scheiße, dass es überhaupt explodiert ist, weil jetzt dauert es wahrscheinlich wieder x Monate, bis sie herausgefunden haben, was es liegt, sicher sind, dass es gefixt ist und so weiter, bla bla bla. Oder? Eigentlich hätte es das Jahr zum ersten Mal Leute sollen fliegen damit.
Ja.
Aber das wird.
Aber die werden nicht weitergeflogen, die werden einfach mal testhalber.
Ja, also was sollte passieren noch später in diesem Jahr ist der In-Flight-Abort-Test. Also alle die fliegen rauf, suborbital, also noch nicht wirklich in Orbit, aber halt, also ohne Leute, glaube ich. Ich glaube, die Idee war. Und dann halt einfach, dass du quasi am schlimmsten Moment, wo was schief gehen kann im Start, dass du dann einen Abort-Trigger ist. Dass dann schaust, dass die Kapsel auch wieder heil runterkommt. Selbst wenn am schlimmsten Ort was passiert. Oder? Und das ist der Ort, das heisst, das ist die Phase von Max-Q beim Raketenstart. Das ist die Phase, wo die grössten aerodynamischen Drücke herrschen auf der Hardware.
Ja.
Weil du hast ja den Punkt, wo die Rakete beschleunigt ja immer wie mehr und mehr und mehr.
Ja.
Aber die Atmosphäre wird immer wie dünner gleichzeitig, oder?
Richtig.
Aber es gibt einen Punkt, wo das der Maximum ist, der Maximumdruck.
Also wo du so viel Schub hast und noch viel Atmosphäre.
Genau,
wo
gleichzeitig, du hast mega viel Schub, aber du hast gleichzeitig noch relativ viel Atmosphäre. Und das genau. Heisst, dort ist natürlich dann das Risiko am grössten, dass irgendwas passiert,
ja.
Oder?
Ja, ja.
Dass irgendwas auseinanderbricht, irgendwelche Instabilität oder so. Mhm. Und wenn du dort den Bordtest machst, dort rum, dann hast du eigentlich, ja, dann bist du eigentlich sicher, dass du überall auch kannst machen kannst. Oder? Und das ist die Idee, das sollte noch passieren irgendwann dieses Jahr. Ich hoffe, das passiert auch noch. Anyway. Gute News ist gewesen, es hat einen Falcon Heavy Start gegeben. Hast du den mitbekommen, Thomas Ritter?
Ja. Das Problem ist, bei mir vermischt sich alles
so. Vermischt sich alles. Ja, bei mir vermischt sich auch alles inzwischen, weil es schon 2 Monate her ist wieder.
Ja.
aber die Falcon Heavy ist ja die grosse Rakete. Die,
ja.
Die mit drei Falcon 9 Booster, genau. Und das hat super funktioniert und die sind alle 3 wieder gelandet und mega geil.
Okay, aber dort werden sie Leute transportieren mit denen, oder?
Nein, die Falcon Heavy wird vermutlich nie human-rated sein,
okay.
Ist die Idee. Also die Idee ist jetzt wirklich nur die Falcon 9 mit Crew zu fliegen, zu der ISS und möglicherweise
weiter
in Richtung Mond, möglicherweise.
Mhm.
Und alles, was weiter als das ist, wäre nachher die BFR.
Stimmt.
Die heißt ja, glaube ich, nicht mehr BFR. Wie heißt die?
Haben sie umbenannt, ja.
Sie haben sie umbenannt. Starship oder so. genau.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage? Ja,
sind wir Kategorie? Starship heißt sie.
Was sind wir jetzt für eine Kategorie?
Ist das ein Kategorie?
Outer Space Update?
Oder? Das ist das Maskimum.
Ja,
es geht richtig. Um okay. Die Firma von Elon Musk.
Aha, okay. Ja, fair.
Richtig. Und das hat mal so ein bisschen überbordet, irgendwelchen Episoden. Dann hat der Thomas gefunden, jetzt müssen wir ein Maskimum einführen.
Ja.
Maskimum 3 Minuten oder was?
Ja, genau.
Ja, inzwischen tut es das natürlich nicht mehr, weil so viel Zeug, wie sich ansammelt, muss man natürlich auch ein bisschen länger darüber reden.
Ja, klar, ja. Aber es ist ein bisschen ausgeufert früher,
ja, ja.
Ab und zu.
Das glaube ich, ja.
Die ist sehr schön. Das Trillen genau. Mask und Platz. Vielleicht ist Roman Gast hier.
Genau,
ja. Wir haben uns erhofft, er war beim Joe Rogan, da haben wir eigentlich schon einen greifbaren
Nerd. Genau, das ist eigentlich, die nächste Stufe wäre dann wir. Ja.
Wäre dann wir gewesen.
Ganz klar. Ja,
aber wir arbeiten noch dran. Also er hat mich Twitter-DM darauf ignoriert.
Ja,
genau. Aber das ist auch ein sehr schöner Start. Also Falcon Heavy Starts muss man immer live schauen. Unbedingt.
Ja.
Das ist einfach ein Spektakel.
Super. Mein Bruder hat mir ja per WhatsApp geschrieben.
Ja.
Er war krank gewesen und hat ihn nicht gefunden. Irgendeinen Launch hat er geschaut. Ich weiß nur, welcher das war. Es war vor 2-3 Wochen.
Okay. Ja, das kann sein.
Ja.
Was war denn gewesen? Wahrscheinlich CRS.
Ja.
Also Commercial Start für zu der ISS.
Ja. Er hat mir nicht geschrieben, wir haben noch nie über das Thema geredet. Und er hat mir plötzlich geschrieben, er sei jetzt krank und sei aber komplett am Mitfiebern mit dem Raketenstart. Ich habe gedacht, aha.
Mhm. Ich habe einfach genug von denen schon gesehen, dass ich so das Gefühl habe, ja, funktioniert eh. Weißt? Weil inzwischen die ganzen Landungen von diesen Booster, das ist nicht mehr wirklich was Spezielles, weil das hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, die letzten, keine Ahnung, 40 Mal oder so hat das geklappt. Weißt? Das ist jetzt nicht mehr irgendwie mega spannend in dem Sinn. Aber
hast du das irgendwie mitverfolgt? Gerne nicht?
Ich habe das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass also ich folge Elon Musk einfach auf Twitter und dort ist so mein Update zu seinen ganzen Sachen, die er macht. Und das Einzige, was ich dort mal mitbekommen habe, was mit den Raketen und so zu tun hat, ist, dass er irgendwelche Fotos gepostet hat, wo aussieht, wie wenn es so eine 3D-Simulation wäre, aber es ist anscheinend echt gewesen. Aber ich habe mich dann auch nicht genau damit befasst, sondern ich habe es eher spannend gefunden, wenn er sich dann mit einem britischen Museum auf Twitter gegenseitig so irgendwann mal in was hingesteigert hat und sie haben dann gegenseitig so Profil getauscht.
Oh mein Gott.
Ja.
Und so, ja.
Ja, da ist halt auch einfach ein Vollprofi, was Social Media angeht. Ja.
Allerdings, ja. Das kann man so sagen.
Oh je, ja. Genau. Und dann hat es noch so ein bisschen mehr in Richtung AI-Sachen gegeben. Hast du OpenAI-Sachen mitbekommen mit Dota 2?
Haben wir das denn letztes Mal besprochen?
Haben wir. Aber dort ist es gegangen um die International, glaube ich. Und das war jetzt ein anderes Event gewesen. Das ist so, da haben sie jetzt wirklich gegen die besten Menschen auf der Welt gespielt. So. Mhm. Und gewonnen. Und nachher, nach dem Event, haben sie auch noch announced, die werden ein Ding machen, das ist also so eine Arena, mhm, wo du als normalsterbliches Dota 2 Team kannst du spielen gegen die Weltklasse AI, wo sie gebaut haben. Also du kannst auch ein Online-Game machen gegen die.
Okay.
Und das haben irgendwie, da haben irgendwie 35'000 Spiele haben stattgefunden. Und von denen 99,4% hat OpenAI gewonnen. 99,4%.
Sprich nicht für die Menschheit.
Nicht ganz, nein. Aber gleichzeitig finde ich es erstaunlich, dass effektiv ein paar Spiele verloren gegangen sind. Das ist ja das Interessante daran. Oder?
Das finde ich auch
interessant. Wie haben die das gemacht? Und dort warte ich eigentlich noch auf einen Blogpost, ja, von OpenAI, der so ein bisschen erklärt, wie die Strategie war, die dann tatsächlich die Menschen gewonnen haben.
Ja. Also. Und was ist Dota 2 für ein Spiel?
Dota 2 ist so ein Real-Time-Strategy-Spiel. Okay. Ja. Du hast irgendwie so zwei Basen und zwei Teams, jeweils 5 Spieler. Und du musst halt irgendwie in der gegnerischen Basis sein und die zerstören. Mhm. Und, ja. Und es ist mega komplex. Mhm. Also du hast irgendwie, keine Ahnung, 100 oder so verschiedene Charaktere, die du auswählen kannst. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Du hast irgendwie x Items, die du irgendwie einsetzen kannst. Du hast alles Mögliche. Es ist mega krass. Es ist ultra komplex. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit dem ganzen E-Sports-Zeug auch. Oder wenn du das Spiel nie selber gespielt hast, dann kommst du auch nicht raus, was zum Geier da abgeht. Oder? Und bei Dota habe ich das Problem. Aber gleichzeitig interessiert mich halt das Spiel nicht so fest, dass ich das selber spielen würde. Weil ich weiß einfach, dass das nicht meine Art Spiel ist. Real-Time-Strategy bin ich einfach furchtbar schlecht. Weil ich nicht so schnell überlegen kann, also nicht so schnell reagieren kann. Ja, das ist auch nicht meine Art Spiel. Ja, auf jeden Fall, ja, das...
Das heißt Defense of the Ancients.
Ja, Defense of the Ancients.
Habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Exactly. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwie gehabt.
Aber. Ja, voll. Genau. Ja. Das ist die eine OpenAI-Story gewesen. Und die andere OpenAI-Story ist das MuseNet. Und MuseNet ist ein AI, der komponiert. Mhm. Also sie haben die trainiert auf halt im Grunde genommen MIDI-Dateien.
Ja.
Oder? Also MIDI-Dateien sind so ein Dateiformat, es tönt nicht so geil, aber es eignet sich halt sehr gut zum sowas trainieren drauf, weil im Grunde genommen nur in dieser Datei ist kodiert, von wegen jetzt wird der Ton angespielt.
Und mit der Intensität.
Genau, mit der Intensität, ja, mit dem Instrument. So, das steht dort drin, im Grunde genommen in dieser Datei. Und auf dem kannst du natürlich relativ gut so Sachen lernen wie Komposition, weil du nicht musst verstehen, das sind jetzt Soundwellen irgendwie in dieser Frequenz und bla bla bla. Du musst dich nicht mit dieser Komplexität auseinandersetzen, ja, sondern kannst halt gerade an das gehen, was eigentlich die interessante Information ist. Das ist, in welcher Abstand sind jetzt, werden welche Töne gespielt?
In welchen Tonabstand?
Genau, in welchen Tonabstand und in welchem Tempo und all so Zeugs, mit welchem Instrument. Und das ist sehr witzig, da gibt es einen Blogpost, da kann man auch selber was komponieren mit Hilfe von MuseNet. Mhm. Ich kann zum Beispiel sagen, compose in the style of, kann man auswählen, Chopin, Mozart, Rachmaninoff, Lady Gaga, Country oder Disney. Und starting with Mozarts Rondo alla Turca oder Beethoven Symphonie 5 oder Pokerface oder Für Elise oder Adele's Someone Like You.
Ja.
Und das sind dann die ersten Töne, die halt vorgegeben sind aus dieser Melodie. Und dann macht es aber halt weiter, wenn jetzt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, Lady Gaga hätte gerne irgendwie Pokerface und dann mach aber weiter im Stil von Chopin. Aha. Dann wird es plötzlich halt, geht es in die klassische Richtung, oder?
Ja, ja.
Ist sehr, sehr lustig, um damit umzuspielen. Kann ich also empfehlen.
Und das haben Sie auf was trainiert? Auf welchen Stück?
Das ist eine gute Frage. Halt, ich bin gar nicht sicher, wie viel Daten und was genau sie da haben. Es steht alles in dem Blogpost. Kann ich jetzt nicht reproduzieren.
Ja.
Aber halt x klassische Komponisten natürlich, weil du eine sehr grosse Sammlung hast an qualitativ hochwertige Input-Daten und so weiter, aber halt eben auch neuere Musik, alles Mögliche. Und jetzt kann das effektiv halt die ganzen Komponisten von dem Zeugs, oder das, die ganze Stil irgendwie ja, nachahmen. Und wir haben, glaube ich, ein Beispiel.
Ich habe zwei, die ich selber komponiert habe.
Ah, die
hast du komponiert?
Mit Musenet, genau. Aber ich habe die besonders gut gefunden, darum habe ich jetzt die mal genommen.
Welche willst du zuerst?
Hast du ja gleich irgendetwas.
Also dann habe ich zuerst mal...
Was ist dein Künstlername?
Sorry?
Den Künstlernamen?
Keine. Ich kann überhaupt kein Credit haben für das. Nein, das ist...
Der Ferdi singt anonym.
Genau.
Ja. Die anonyme Singer.
Was improvisiert Disney von Beethovens Fünfter?
Ja, also es fährt mit Beethovens Fünfter an, das merkt man dann auch, das ist völlig klar bekannt. Und dann im Stil von Disney-Musik, also Disney halt Soundtracks.
Ah, okay, aber es macht komplett selber oder musst du irgendwas
sagen? Nein, du musst nur sagen, das wollte ich und das wollte ich und dann macht es und dann komponiert es halt eine Minute oder so von dem.
Okay, bin gespannt.
So gut, wie es immer zurückkommt zu dem und dann doch wieder die gleiche.
Das ist jetzt Technical Difficulties, oder?
Genau.
Ja, was ist umgekehrt? Vorhang zu haben müssen. Einfach etwas.
Aber es geht durchaus Musik, oder?
Also, ja, es ist nicht, also nicht, habe ich schon Schlimmeres gehört. Also, aber, okay, also der Disney-Aspekt ist mir jetzt am Schluss schon, aber
ja.
Aber es ist halt schwierig, man weiß ja nicht, was es
denn genau, man weiß nicht, was es, woher das kommt. Es wäre noch interessant zu wissen, okay, look, das kommt jetzt aus, die Idee, die da drin ist, die kommt aus, keine Ahnung, Aladdin.
Es ist schon so ein bisschen filmmusikmäßig.
Oder irgendetwas.
Du hast ja noch ein improvisiert Disney von Mozart, genau.
Genau.
Rondo alla Turca. Das muss ich jetzt auch noch hören. Es hört immer mit einem Ton
auf. Ja, dann ist irgendwie fertig. Also du könntest natürlich, es komponiert immer ein paar Sekunden, und dann kannst du sagen, okay, jetzt will ich noch mehr. Und dann macht es halt mehr.
Ah,
okay. Oder? Bis zu einem gewissen Ding. Aber ich kann jedem empfehlen, da mal ein bisschen drauf rumzudrücken. Es ist mega lustig.
Ja.
Es ist einfach das nette Spielzeug irgendwie. Aber ja, das bringt schon so ein bisschen die Frage auf, oder, was ist Kreativität und wie viel, also eben, ich meine, ist das wirklich kreativ, was da passiert? Im Grunde genommen wendet es nur Regeln an, aber was ist denn Kreativität, wenn nicht irgendwie einfach das Anwenden von Regeln und von Erfahrung, von, also kopieren im Grunde genommen, oder?
Ja.
Also es ist schon so die Frage, was es ein bisschen aufbringt, das finde ich spannend. Ja, das war das zu dem.
Ja. Yeah. Genau. Es ist, aber es ist lustig.
Nein. Wie bist du auf das gestoßen?
Ich folge dem Blog, OpenAI-Blog.
Yeah.
Die haben immer mal wieder interessante Sachen.
Das gehört ja auch so jetzt zum Musk.
Eben genau, der Musk hat das mit gegründet.
Okay. Yeah.
Also immer die Firma OpenAI. Ah. Und hat mitgesponsert, hat dort irgendwie initial Geld reingegeben. Und dann ihr Ziel ist ja im Grunde genommen, AI zu entwickeln, also AI-Forschung zu betreiben, wo irgendwie ethisch vertretbar ist.
Yeah.
Also von wegen, ja, halt nicht irgendwie Kriegsplan machen. Und gleichzeitig halt auch so hingehen zu General Artificial Intelligence, also etwas, wo ja halt universal intelligent ist in irgendeiner Form, aber halt gleichzeitig auch ethisch vertretbar so zu machen, dass es sicher ist. Mhm. Weil die Angst ist so ein bisschen, dass sobald etwas quasi Menschenlevel ja, Intelligenz hat, dass es dann automatisch immer intelligenter wird und nicht mehr aufzuhalten ist. Mhm. Und dass dann irgendwann, also oder sehr bald, bei einem Level ist, wo wir es nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Und das ist so der Hintergedanke ist hinter dem OpenAI, dass das irgendwie, dass man das muss berücksichtigen bei der ganzen Forschung.
Mhm. Ja. Aber ist es, also die Angst, ist es so berechtigte Angst oder sind das jetzt so Sachen, die niemand sagen kann?
Ich meine, das ist auf eine Art eine philosophische Frage.
Ja.
Oder? Aber auf eine andere Art habe ich schon das Gefühl, dass es berechtigt ist. Ich meine, klar, die Frage ist, wie weit ist das weg noch?
Mhm.
Es kann sein, dass das noch 100 Jahre weg ist, oder? Aber es schadet nicht, sich Gedanken zu machen darüber, finde ich. Also es ist wirklich so etwas, wo ich das Gefühl habe, das Risiko ist einfach zu gross, sich keine Gedanken darüber zu machen. Ja.
Ja, und wir haben das Thema schon vor längerer Zeit so mega lang ausbreitet und dort sind wir halt so zum Punkt gekommen, oder wir haben so einen recht langen Artikel gelesen für Wait But Why ist es gewesen, oder?
Ja.
Ja, genau. So einen Blog. Und das war ein Typ gewesen, der sich halt mit dem Elon Musk auseinandergesetzt hat und mit künstlicher Intelligenz. Hast du ihn mitbekommen, oder wie?
Ja, also du hast mir dann mal gesagt und dann habe ich drei gelesen, aber nicht alles.
Ah, okay.
Mega, mega lang.
Ja, ja, eben, ich hatte dich aber vorgewarnt.
Ja,
und ja, und dort geht es halt genauso um das Thema. Und sie haben dann so angeschaut, also ja, es gibt irgendwie, es gibt so AI-Forscher, wo halt, also sie haben halt viele AI-Forscher gefragt, wenn erreicht das so ein bisschen menschliches Level. Und dann kommst du die Antwort über von 2025 bis 2040.
Mhm.
Das ist so die Bandbreite, wo so die Leute abschätzen. Mhm. Und dann kannst du halt überlegen, okay, wenn eine Maschine so intelligent ist wie ein Mensch, oder halt für uns jetzt mal, aus der Perspektive so intelligent wie ein Mensch ist, dann was macht die Maschine denn, oder?
Mhm.
Weil die ist dann quasi gefangen in der Maschine. Und die hat vermutlich wird dort ausbrechen oder wird halt irgendwas machen. Weil wenn wir dann eingesperrt werden würden, hätten wir auch keine Lust, dort bleiben. Also es ist wie so,
ja.
Dann fragt sich, hat das Ding halt denn noch einen eigenen Wille oder hat es das nicht? Und dann halt noch viel gruseliger ist, es muss eigentlich gar keinen eigenen Wille haben. Es muss eigentlich nur so gewissen eigenen Regeln folgen.
Mhm. Genau.
Und dann, wenn es halt die Regeln hat, oder wenn es halt...
Wenn es mächtig genug wird, dann kann es auch mit primitiven Regeln irgendwie alles kaputt machen.
Ja.
Das ist eigentlich genau das, wo sich die ganze Serie Westworld drum drüllt, oder?
Ja.
Ja, genau. Ich habe nicht geschaut, aber was ich so mitbekommen habe.
Ja. Ja. Geht in die Richtung, ja.
Hast du es geschaut?
Ich bin grosser Fan, ja.
Ah ja.
Ja.
Nice. Okay.
Ja. Ja, ich habe es auch gesehen, also zumindest... Ja, ich bin auch nicht sicher. Ich habe nicht das Ganze gesehen, glaube ich.
Ja.
Irgendwann hat es mir abgehängt, weil ich das Gefühl hatte. Also weißt du, es hat so ein bisschen Länge in zwischendurch, wo du denkst,
okay,
wo führt das hin?
Ja.
Und dann aber, alle sagen irgendwie, aber die Staffel Ende ist dann wieder mega engaging und so weiter. Aber ich habe es einfach nicht dorthin geschafft bis jetzt. So.
Mhm.
Ich muss vielleicht nochmal anfangen vorher.
Es lohnt sich, ja.
Ich glaube
eben auch, ja. Ich bin genau in der gleichen Phase gewesen. Jetzt gibt es so eine zweite Staffel.
Ja, genau.
Ein paar Downer, aber es wird dann alles wieder ausgehen gegen den Schluss.
Ja. Läuft das noch? Also so als, oder ist sie fertig?
Das ist eine gute Frage, weiß ich noch gar nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Ja. Wie hat der andere Film geheißen? Haben wir schon dreimal darüber geredet, sicher. Der mit dem Typ, der ihn einladet in seine Villa.
Ach Gott. Aha.
Ex-Machina.
Ja, Ex-Machina.
Mhm. Hast du auch geschaut?
Ja, aber es ist schon länger her, kann ich mich jetzt nur so genau daran erinnern.
Ja, spielt eigentlich genau mit dem Gedanken. Das ist es effektiv. Ein humanoider Roboter, der effektiv eingesperrt ist. Und ja, spielt dann genau mit dem Gedanken, was passiert, wenn du so etwas einsperrst und kannst überhaupt so etwas einsperren. Oder nicht. Ja. Und ja, und so mit dem Hintergrund hat halt der Musk so die künstliche Intelligenz, eben die Firma quasi mitgegründet, wo halt das Ganze ethisch irgendwie will. Ja. Also unter ethischer Gesichtspunkt.
Genau.
Und sie, ihr Ziel ist, glaube ich, also weißt du, ist das OpenAI? Ja. Ihr Ziel ist wirklich, glaube ich, eine Art ethischer Kodex für künstliche Intelligenz zu fassen. Also in einer idealen Welt gäbe es eine künstliche Intelligenz, wo halt Ethik mitprogrammiert hat.
Genau.
Also dass sozusagen, egal welches Ziel das die Maschine hat, dass sie halt immer auch noch die Ethik als Ziel hat. Und jetzt ist die Frage, ist das überhaupt möglich? Kannst du eine ethische künstliche Intelligenz bauen oder nicht? Aber das werden sie halt jetzt irgendwie herausfinden. Ja, voll.
Genau. Wobei in die Richtung ist jetzt noch nicht so viel publiziert worden von OpenAI. Ist aber noch interessant. Ich glaube, im Moment beschäftigen sie sich wirklich noch mehr mit
Grundlagen.
AI-Grundlagenforschung.
Ja.
Auf eine Art. Also, weil eins von den Zielen, die sie haben, ist halt genereller zu werden. Also, weil es ist relativ, eben, ich meine, man weiß, wie man eine AI trainiert auf ein bestimmtes Problem. Aber so, dass sie verschiedene Probleme lösen kann, ist eine riesige Herausforderung. Mhm. Und das wäre jetzt das Ziel, dass das funktioniert mit der Zeit.
Was ist jetzt gruselig daran, also wenn es wirklich so eine vorstellbare Realität ist, dass die AI irgendwann so eine gewisse Gefahr darstellt, dass OpenAI kann sich ja noch so lange damit beschäftigen, solange es einfach nur jemand gibt, der sich nicht an dem orientiert, dann ist so.
Ja, ja, ist alles verletzt, logisch, oder? Ja, ja. Also es braucht eigentlich nur ein gescheitertes Experiment.
Ja.
Eigentlich. Ja. Also das ist schon so die Gefahr.
Das ist auf eine Art wie mit den Atombomben, oder?
Ja, voll. Ja, genau.
Also wenn jetzt irgendwie Nordkorea durchdreht, dann ist halt da Ende, oder?
Ja.
Scheißegal, wie gut sich alle anderen verhalten, oder?
Mhm. Von dem her ist halt auch die Frage, ob es vielleicht ein Gesetz gibt dagegen, dass du eigentlich nicht eine künstliche Intelligenz betreiben darfst, genau aus dem Grund. Das ist wie so im Sinne von Pyrotechnik, so. Da nur Experten dürfen das machen. So. Also
genau.
Feuerwerk ist okay, also sobald du Musik komponieren darfst, darfst du im Keller, aber bitte nicht
irgendwas. Aber das Dynamit, das lassen wir dann doch lieber nur denen, die sich auskennen damit.
Richtig, ja. Ich habe das Gefühl, es könnte so bei dir richtig auslaufen.
Ja. Ja. Dann gibt es immer ein paar,
wo es
egal ist.
Ja, das ist halt dann die Frage, was dann passiert, oder? Ob dann irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen so wie Biowaffenmäßig oder halt irgendwelche Labors, wo irgendwelche Sachen ausprobieren. Aber das wirst du wahrscheinlich sowieso haben.
Yeah.
Aber das Problem ist halt, bei so Labors ist es dann immer so, dass sie halt das unter Kontrolle halten kann. Ihres Zeug grundsätzlich, oder? Du kannst ja eine physische Sache machen, aber das ist wie so contained. Aber wenn halt so eine Maschine ins Internet gelangt, zum Beispiel, kann sie halt extrem viel Schaden anrichten, was halt bis jetzt nicht so Gefahr ist.
Ja, voll. Und es gibt auch so Gedankenexperimente, wo das völlig klar ist, dass wenn das Ding ausbrechen will und genug intelligent ist, wird es schaffen. Also im Zweifelsfall durch irgendwie wird es Menschen können überreden dazu, es ans Internet zu hängen, aus irgendwelchen Gründen.
Ja.
Weißt? Also wenn es schlauer ist als du, dann passiert das halt einfach.
Und dann schafft es halt eben noch. Genau. Das ist halt eben der Witz so.
Das ist halt das Problem, oder? Also du kannst es dann gar nicht irgendwie containen. Und dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass gewisse Sachen eingebaut sind, damit es nicht zur Katastrophe führt, oder? Aber ja, also wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mit dem ganzen Zeug, dann wird es einem schon ein bisschen,
Schummrig.
Schummrig, ist so, ja. Nein, weil es könnte viel passieren. Hast du eigentlich das Ding gelassen? Ich habe das, glaube ich, letztes Mal empfohlen. Der Podcast. Muss schnell schauen. Genau, The End of the World Podcast.
Habe ich nicht gelassen, nein.
Ach.
Aber ich kann mich an die Empfehlung erinnern.
Das wäre auch so ein Podcast. Also, das finde ich ein sehr netter Podcast. Ich kann jetzt nochmal schnell für dich schnell das wiederholen.
Das klingt sehr spannend.
Es geht ums Ende der Welt in verschiedensten Formen, oder? Und es ist ein sehr schöner Podcast, weil es sind irgendwie 12 Episoden oder so und immer schön produziert, schön abgeschlossen. Also wirklich mega, mega gut geschrieben und produziert und so weiter. Und es geht eigentlich um, was sind existenzielle Risiken für die Menschheit. Oder? Und da gibt es so Sachen wie, also am Anfang ist es so ein bisschen tiefer, warum ist das überhaupt wichtig und so, das ganze Problem und so weiter. Und dann kommen so Sachen wie, was wir wissen, sind natürliche Risiken, oder es gibt irgendwie Klimaerwärmung und weiß nicht was, oder? Das könnte alles irgendwie, oder irgendein, keine Ahnung, ein Asteroid, der uns trifft, oder ein Vulkan, der ausbricht und irgendwie für 1000 Jahre ist Eiszeit, das könnte irgendwie mega haarig werden, oder? Dann eben Artificial Intelligence ist eine Episode, Biotechnologie, wie du gerade gesagt hast, irgendwie Zeugs, was in einem Lab passiert, das kommt ja nicht raus. Ja, natürlich kommt es raus, weil die Leute einfach zu blöd sind, damit umzugehen, oder halt bösartig, je nachdem, oder? Also irgendwelche Bioterroristen oder irgendetwas, die dann irgendein Virus klauen aus irgendeinem Labor. Könnte alles passieren. Physikexperimente, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, bevor das tatsächlich das Ding war. So von wegen, das LHC produziert schwarze Löcher.
Das aber, ist blöd,
ja. Ja, eben, es klingt jetzt blöd, aber scheint es da, gibt es da effektiv auch vernünftige, also Überlegungen dazu, dass da gewisse Risiken rum sind, weil du halt einfach Physik machst, wo so noch nicht passiert ist. Mhm. Zumindest nicht an dem Ort im Universum. Mhm. Oder? Und das kann halt Konsequenzen haben, wo du nicht weißt, was passiert. Genau, und dann ist so, der Ausklang ist so ein bisschen, okay, wie gehen wir mit dem Ganzen um? So ist jetzt alles mega schlimm und so. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch die ganz allerletzte Episode, ist noch der Epilog, da geht es ums Simulationsargument. Von wegen, aber was ist, wenn wir nur in der Simulation leben, ist das dann wirklich, kommt es denn darauf an überhaupt? Das ist auch eine interessante, ist auch eine interessante Frage. So. Yeah. Aber das kann ich sehr empfehlen.
Wie lange kommt denn so ein Erfolg?
Eine Stunde oder so.
Ja. Ja.
Das muss ich auf jeden Fall mal reinlassen. Es tönt genau nach meinem Ding.
So. Sehr gut.
Ja. Dystopische
Untergangs. Es hat auch etwas, also du denkst dann wirklich so, scheiße, wir sind so gefickt. So. Ja. Also weißt, es gibt so viele Risiken, irgendetwas von dem wird einfach eintreffen und dann sind wir am Arsch. Ja. So. Aber, ja.
Ja. Am schönsten finde ich immer die, die Menschen selber machen.
Genau, richtig.
Richtig, ja.
Hart. Genau. Ja, dann das letzte Ding im Themenkomplex Maske, das ich noch habe, wäre noch der Tesla Autonomy Day. Mhm. Hast du das da reingezogen? Haben sie das geschickt oder nicht?
Das hast du mir nicht geschickt,
okay.
Nein.
Auf jeden Fall, das war so ein Tag, wo sie relativ kurzfristig angekündigt haben, Tesla, ja. Wo es nachher so darum gegangen ist, was sind ihre neuesten Entwicklungen und so weiter im Bereich autonomes Fahren.
Ja.
Weil das ist ja eines von ihren grossen.
Jetzt ist ja Porno im Auto, das habe ich mitbekommen.
Das habe ich auch mitbekommen.
Ja.
Haben wir es nicht genau angeschaut, aber...
Ja, ich auch nicht. Hast du nicht mitbekommen?
Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nur eine Frage der Zeit gewesen.
Ja, also wir haben es ja schon so ein bisschen vorausgesehen, oder? Ja. Also was man so alles im Auto machen kann, wenn man nicht fahren muss. Ja. So, es gehört schon eigentlich so, es ist recht offensichtlich.
Hart. Ja. Jedenfalls, genau. Jedenfalls ist so, sie haben halt das ist so gewesen, dass irgendwie ein Event war, irgendwie eine Handvoll Leute sind da gewesen, so die üblichen Verdächtigen, irgendwelche komischen Investoren, weißt du?
Ja.
So von, keine Ahnung, was für Investitionsfirmen und weiß nicht was, wo halt irgendwie Stock haben, Tesla Stock haben und die sind halt dort eingeladen gewesen. Und dementsprechend war das Q&A am Schluss gewesen, mega langweilige Finanzfragen, so von wegen, ah, aber wenn sind ihr denn profitabel, wenn das alles kommt und bla 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 und ja, halt nicht das interessante Zeug, also für mich jetzt nicht. aber die Talks vorher sind spannend gewesen, das ist das erste Mal ist der auf der Bühne gewesen, der Hardware-Entwicklungsdude, also der Chef von der AI-Hardware-Entwicklung, die sie haben. Und der hat wirklich den Chip, den sie dort bauen, von A bis Z eigentlich erklärt. Es ist mega spannend, wenn einem das interessiert, so das Chip-Design-Zeugs.
Ja.
Und wirklich so in mega Details ist der gegangen und hat halt erklärt, warum sie jetzt den Chip entwickelt haben und was das genau Spezielle ist dran und so weiter. Und es ist wirklich so, das ist im Grunde genommen ein Chip, der genau auf das ausgelegt ist, auf autonomes Fahren und nichts anderes. und die ganzen neuronalen Netzwerke und das ganze Zeugs halt möglichst optimal irgendwie abarbeitet, was dort alles, was halt so wichtig ist zum Autonomfahren. Also spannend. Und nachher ist der Carpathy, heisst er, glaube ich, auf die Bühne gekommen. Das ist der Chef von, der AI-Chef von Tesla. Mhm. Und das ist einer der besten in der Welt, wenn es um Computer Vision geht. Mhm. Und der hat erklärt, oder hat das erste Mal wieder so, natürlich musst du halt machen, weil wegen den Investoren musst du halt sagen, okay, mal eine Minute, okay, was ist ein neuronales Netzwerk? So, erklären. Und nachher ist er dann wirklich auch ein bisschen in Detail gegangen und warum sie halt die Besten sind. Ja. So. Und es läuft alles darauf aus, dass sie enorm viel Daten haben. Oder? Mhm. Sie haben enorm viel Daten und enorm viel qualitativ hochwertige Daten, die andere nicht haben. Ja. Also sie haben so viel, aber sie haben jetzt irgendwie eine Milliarde gefahrene Meilen auf Autopilot oder so etwas. Also mega, mega viele Daten, wo sie können darauf zugreifen und von denen sie können lernen. Weil das Problem ist, bei so autonomem Fahren ist der Longtail, oder? Also, dass das Auto auf der Straße bleibt, ist relativ einfach zu lösen, oder?
Das ist jetzt
also,
schon jeder
genau.
BMW, weiß nicht was.
Die, genau. Ja. Du musst nur herausfinden, okay, wo sind die Strichen auf der Straße ja. und wo hört die Straße irgendwie auf.
Ja.
Und dann weisst du, okay, jetzt muss ich in der Mitte von dem bleiben. So, mhm. Das ist nicht so eine Herausforderung. Mhm. Aber was passiert, wenn irgendwie Velos neben dir durchfahren? Und was passiert, wenn irgendwie jemand über die Straße will? Oder was passiert, wenn, keine Ahnung, also es gibt x Sachen oder auf die, oder was passiert bei Schnee und Regen und Nebel und hast du nicht gesehen? Mhm. Oder? Das sind dann die wichtigen Probleme, die es zu lösen gibt, oder? Und dort schaffen sie jetzt gerade enorm dran. Ja. Also, wenn einem das Thema interessiert, kann man sich das reinziehen. Es gibt es auf YouTube, den ganzen Autonomy Day. Es sind einfach Vorträge über was sie gerade so machen und warum es cool ist.
Ja.
Und das hat mich auch wieder recht geflasht, muss ich sagen. Und ich bin recht, recht excited darüber, was passiert. Ich meine, klar, der Elon sagt jetzt, ja, nächstes Jahr haben wir 1 Million Robotaxis auf der Straße. Das sehe
und
ich
das?
Nicht. Ja, sei der. Das sehe ich nicht, dass das passiert. Das ist wahrscheinlich Elon-Time. So. das heisst, es wird wohl eher so 3 Jahre dauern, anstatt 1. Aber ja. Eigentlich im Grunde genommen sagen sie, ja, das autonome Fahren haben wir im Grunde genommen gelöst. Später in diesem Jahr werden wir etwas rausgeben, wo irgendwie Level 5 autonom fährt, also effektiv gelöstes autonomes Fahren. Weil sie behaupten, jetzt haben sie irgendwie exponentiell, können sie jetzt irgendwie schneller werden und mit dem Ganzen und exponentiell besser werden. Ja. Aber eben, ich glaube, man muss jetzt abwarten, aber ich finde es spannend. Ich habe es mega spannend gefunden, was sie machen und auch mal reinzusehen in die Details, oder ein bisschen. Weil du bekommst wie nicht mit, über wie das alles technisch funktioniert sonst und das haben sie jetzt irgendwie mal so ein bisschen Detail rausgerückt, was ich mega cool gefunden habe.
Ja. So. Das Tesla Autonomy Day, oder wie?
Tesla Autonomy Day, ja. Ah, okay. Das ist einfach, ja. So haben sie das genannt. Genau, und da gibt es ein Video. Das ist irgendwie 3 Stunden 50 lang. Man muss natürlich nicht das Ganze schauen, sondern kann ein bisschen rumskippen und schauen, was einem interessiert.
Ja. Was, 3 Stunden?
Ja, der ganze Event war mega lang. Also, ich meine, es sind irgendwie 5 Leute, die ja jeweils irgendwie 45 Minuten Vorträge gehalten haben. Oder so, weißt du? Also, das dauert halt. Und am Schluss noch QA.
Ja, gut.
Ja. Also, QA am Schluss kann man sich schenken.
Ja, ja.
Finde ich. Irgendwie spannend. Mega spannend habe ich das Hardware-Zeugs gefunden, ganz am Anfang.
Ja.
Und das vom Carpathy.
Ja.
Den Rest kann man sich ein bisschen schenken.
Okay.
Finde ich. Ja. Gut. Es gibt auch natürlich, wie immer, irgendwelche Zusammenfassungsvideos. Ich nehme an, The Verge hat auch irgendwie was. Oder so.
Aha, ja, vermutlich.
Wo das irgendwie zusammenfasst. Vielleicht findest du das gut und kannst das in die Show Notes hauen oder so.
Ja.
Ja.
Gut, gut.
Genau. Das war das Maximum gewesen.
Das ist
Maximum. Merci für eure Geduld.
Ja, nur so einen News-Jingle eigentlich. Und so einen Abbinder.
Es sind einfach Old News, aber ist ja gleich.
Das ist wurscht. wir sind Slow Food. Weiß nicht, was
Slow Food. Slowcast.
Slow. Ja, weiß auch nicht. Slow News. Vielleicht.
Slow Newscast.
Ja.
Ja.
Gut. Sebi, erzähl ein bisschen von dir. Wie ist es so ergangen? Du hast gekündigt im November. Im Sommer hast du den letzten Arbeitstag gehabt.
Genau, also ja, auf Ende Oktober habe ich meinen letzten Arbeitstag gehabt, gekündigt von meinem 100%-Job.
Ja.
Ja, ich bin dann in die Freiheit gekommen.
Bist du in die Freiheit gekommen? Willst du erzählen, was du vorher geschafft hast?
Vorher war ich bei Wise, gewesen, so ein kleines Online-Medium.
Man hat es schon gehört.
Man hat es vielleicht schon gehört. Ja. Ja, wo ich bin dort ein bisschen mehr als 3 Jahre gewesen, haben wir angefangen, davor schon als Freelancer ein bisschen schreiben und bin dann hat Teilzeitstelle bekommen als Redaktor und bin dann so intern aufgerutscht quasi und habe dann die letzten 1,5 Jahre die Redaktion geleitet in der Schweiz. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das nichts für mich ist. Dass ich meine Zukunft nicht so in dem Management-Ding sehe, sondern dass ich mich selber zum Schreiben kann, weil
ja, also so Leute sind das Problem gewesen. Hm? So zu viel mit Leuten. Zu viel mit Leuten zu tun haben, ist schwierig.
Ja, ich glaube, ich bin sehr weniger, ehrlich gesagt.
Nein, das Problem habe ich nicht so. Ich glaube, für das bin ich geduldig genug. Aber ich habe gedacht, okay, eigentlich habe ich den Job halt angefangen, weil ich gerne schreiben mag und weil ich über Leute schreiben mag, die ich wichtig und spannend finde. Und ja, und das ist dann halt recht zu kurz gehabt. Und das hat sich dann auch
irgendwie... Das haben halt andere Leute gemacht dann, oder?
Genau, ja. Ich bin dann halt der, der im Hintergrund so die Schatten macht irgendwie, wo überall noch seine Finger drin hat und überall noch reinredet und sagt, nein, das muss man anders machen und das ist super oder das machen wir gerne nicht und so. Und ja, und wo dann halt auch intern recht umstritten, kommunizieren, Sachen entwickeln ist.
So filtern nach oben vermutlich
auch schon. Genau, ja. Und es ist halt eben schlussendlich, ich weiß halt so ein multinationales Unternehmen und dann fällt recht viel von ihm. Und auch ein Unternehmen, wo sich sehr schnell entwickelt und sehr viel Veränderung drin steckt.
Ja. Wie ist denn das? Also ich habe keine Ahnung, wie ist denn so die Firmenstruktur oder die Konzernstruktur von dem ganzen Laden? Also wo ist da irgendwie, wo hocken da die Chefs und wie sieht das aus?
Also wie es jetzt konkret ist, das weiß ich gerne, vielleicht hat sich das schon wieder verändert, aber wo ich da war, ist es gerade so gewesen, dass, also der Hauptsitz ist in New York und dort ist so, eigentlich wird globales so vorgehen, oder ja.
Aber es ist in dem Sinn unabhängig, das gehört nicht zu irgendeinem anderen Medienkonzern oder irgend so etwas oder schon?
Ja, es hängt das schwierig ab, zu sagen. Wie man unabhängig definiert.
Ja, nein, das ist klar.
Aber gehört es zu was Größerem oder nicht? Das ist ja so
eine Frage. Es gibt Investoren, also Disney ist so ein recht grosser Investor zum Beispiel, wie ich weiß. Und ja, aber das hat sich wahrscheinlich auch schon wieder irgendwie entwickelt und sind nicht andere dahinter und so. Aber es ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, recht lang unabhängig gewesen. Ja. Hat sich auch selbsttragend so finanziert. Weil so durch die Aufsplittung, dass es eine Werbeagentur auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite unter dem gleichen Dach so eine Redaktion. Und das hat so quer finanziert wird. Da hat sich dann aber irgendwann was geändert und das Medium hat noch selbstträgend schaffen müssen und dadurch hat es dann noch einige Veränderungen gegeben.
Logisch, ja.
Voll. Ja, und dort bin ich dann letzten Oktober ausgestiegen, weil ich dachte, da muss man in Richtung Selbstverwirklichung gehen. Und
jetzt schreibst du das Buch.
Ich hatte tatsächlich ein Buchkonzept gehabt und bin schon im Gespräch gewesen, für Fördergelder dafür.
Das ist so vorhersehbar.
Nein, aber zuerst mal habe ich halt so mega viel Ideen gehabt, was ich eigentlich machen will und so recht viel Konzept ausgearbeitet und ja, habe mich dann eher so darauf fokussieren müssen, was jetzt denn umsetzt und was nicht, weil Ideen habe ich bis genug. Es ist dann eher so bin dann eher der Typ, wo dann noch externer Druck braucht, um sich dann wirklich auf was zu fokussieren und das durchzuziehen. So.
Ja, das geht mir auch so.
Ja.
Ich hätte, glaube ich, mir irgendwie selber was aus dem Boden zu stampfen.
Voll. Ja, und eben zuerst ist so, das war ein recht befreiendes Gefühl gewesen. Und auch jetzt der Strub, weil ich habe wie vor der grossen Herausforderung gestanden, was macht man mit einem Tag, wenn nicht so klar ist, ja okay, ich gehe dort ins Büro, habe so meinen Ablauf und ja. Und habe dort so das, was ich gebraucht werde irgendwie.
Ja, ja.
Sondern wenn man sich das einfach als.
Ich warte also darauf, dass du auftauchst.
Genau, ja. Genau. Einfach, wenn es so allen egal ist, was du machst. Ja. Auf der Seite mega schön, aber auf der anderen Seite hat es zuerst schon so einen Moment gebraucht, um mich dort wieder so zurechtfinden.
Ja.
Ja.
Aber mir hat das ein weniger Mühe gemacht, muss ich sagen, irgendwie.
Ja.
Also, ich hatte das komische Gefühl gehabt. Also, ich habe das Gefühl gehabt, es war mir mehr so ein internes Ding, so ein. Scheiße, das sollst du jetzt nicht machen. Aber du wirst so in dem Sinn. Also ja. Nicht sollst du nicht machen, aber wie so.
Also wie Kunden sollst du nicht machen?
Nein, das nicht. Aber also weißt du, wie so. Ist das jetzt das Richtige? Also es ist super, weißt du so, aber ist das jetzt sozusagen das Richtige oder nicht? Oder beziehungsweise. Also die ersten zwei Wochen sind einfach Ferien gewesen. Also es hat keinen Unterschied gegeben zu Ferien. Ja. Sie sind einfach sehr befreiend gewesen, weil ich gewusst, ich muss nicht dann wieder arbeiten. So. Aber es ist so von geil Ferien ist es so langsam umgeschwappt zu so krass. So.
Ja.
Und jetzt? Also es ist immer noch geil und Ferien gewesen, aber ich bin so, und jetzt? So. Und mir ist es so 3-4 Monate habe ich es recht geil gefunden. Und danach hat es mich so ein bisschen angefangen zu nerven, muss ich sagen. Weil ich irgendwie gefunden habe, ich vergeht so ein bisschen
meine Zeit. Du musst irgendwas tun. Boah.
Ja, also ich vergeht so ein bisschen. Ja. Es ist schön, aber es hat dann wieder den Reiz verloren. Es ist so, ich muss keinen Wecker stellen.
Ja.
Wurscht. So, also es braucht dich niemand.
Ja.
Es ist wurscht und dann hat es irgendwann gekippt. So. Das ist so mit meinen. Wie ist es bei dir so gewesen?
Es ist recht ähnlich. Also, eben zuerst ist es so recht schön gewesen. Und auch eben mit dieser Herausforderung irgendwie zum sowas finden und sich selber irgendwie so ein bisschen zurechtfinden. Ja. Aber irgendwann hat es noch ein bisschen gekippt. Also wir sind dann irgendwie noch so existenzielle Ängste dazugekommen. Ja. Weil irgendwann ist schon mein Konto leer geworden.
Ja.
Und ja. Aber ich habe noch gemerkt, so eine Zeit lang, ich habe es dann noch probiert, um so das ein bisschen weiter zu zelebrieren. So. Dass ich halt das gar nicht noch geschafft habe. aber ja, irgendwann habe ich dann noch gemerkt, dass es wie für mich auch cool ist, dann wieder zum was machen und dass ich wieder extrem viel Energie und Motivation habe, zum Zeug angehen. Und also in dieser Zeit dann so herausgefunden habe, wie dass ich funktioniere, wenn ich nicht so in einem System drin bin, sondern wenn ich so außerhalb von dem einfach ja, alles machen kann, was ich will, quasi. Ja. Und ja, und dort hat sich jetzt irgendwie so ein paar Sachen ergeben und so aufgeleistet, wo recht cool sind und wo so wie ein nächster Schritt sind.
Okay.
Ja.
Zum Beispiel? Magst du darüber reden?
Zum Beispiel? Ich kann schon darüber reden.
Gut.
Ja. Nein, also ich bin irgendwann gleich mal im November schon bin ich so angefragt worden, ob ich eine Lesung machen will, so ein Kleintheater. Und zuerst habe ich gedacht, wow, puh, keine Ahnung, was soll ich da erzählen. Habe dann irgendwie zugesehen. Und aus Emus hat sich jetzt so wie eine neue Erfahrung ergeben.
Ja.
Dass es mir auch Spass macht, um so auf einer Bühne zu sein.
Ja.
Und dort irgendwie Leute Sachen vorlesen oder so Sachen präsentieren und durch es, also es war im Liechtenstein gewesen, und durch es habe ich mich jetzt so nach mehreren Jahren wieder ein bisschen mit dem Liechtenstein beschäftigt, intensiver und aus dem raus habe ich gedacht, okay, die Lesung, das ist so eine Arbeit, das kann irgendwie nicht alt sein, und habe dann noch einen Artikel geschrieben für die WOTS und ja, und also so Freelance-Journalismus-Zeug ist hauptsächlich daraus entstanden eigentlich.
Ja.
Und jetzt warte ich gerade noch darauf zum Bescheid bekommen, ob ich mit einem befreundeten Fotograf aus Venezuela zusammen Fördergelder bekomme, um auf Kolumbien zu fliegen. Und dort so über die Situation von venezolanischen Flüchtlingen einen Webberichten. Ja. Und jetzt neu, das zieht mich wieder ein bisschen zurück in ein Büro. Jetzt neu noch eine Teilzeitstelle, wo ich dann ab Juli anfange in einer Werbeagentur. Ja.
Ja.
Und daneben habe ich immer noch so eine Liste, respektive in meinem Kalender drin, steht immer noch der Termin, wo ich immer wieder eine Woche nach vorne verschiebe, dass ich alle Ideen, die ich mal hatte, so aufliste und irgendwie mal durchgehe, was ich weiter verfolgen will. Und was ich komplett wieder kippen will und dann auch so timingmäßig, dass ich nicht alles auf das Mal angehe. Und so vor einer Wand stand nachher, wo ich mir denke, oh, das schaffe ich eh nicht alles, sondern das ist so ein bisschen aufs Jahr verteilt, was ich dort machen will. Ja.
Ja. Ich habe so ein bisschen das Ding gehabt, mich haben ein paar Leute noch gefragt bei meiner Pause, so, ah krass, und dann hast du sehr voll die eigene Projekte gemacht und ich so,
ja, genau.
Eigentlich nicht.
Ja.
Ja. Und irgendwie, es ist noch krass, aber ich habe schon Ideen gehabt, aber irgendwie es hat keine so rausgestochen, dass ich gefunden habe, die muss ich jetzt verfolgen.
Ja.
Also ich habe schon so Ideen, aber mir ist dann gleich so, ja, warum sollte ich jetzt die machen und nicht die andere? Also es ist immer so der Gedanke gewesen irgendwie. Und das verfolgt mich bis jetzt noch teilweise, denke ich, ah ja, fuck, das wäre eigentlich schon cool. Und dann denkst du, da hast du so viel Zeit gehabt, hättest du können Zeit in XY in den reinstecken. Aber bei mir ist es immer so, ich bin von nichts kann ich, also es ist, alle Ideen, die ich habe, sind so längerfristiges Zeug. Und ich würde viel besser funktionieren, wenn es so ein wochenendlang XY wäre. Ja. Dann kann ich mich darauf committen und dann mache ich das so. Aber wenn es so ein langfristiges Ding ist, dann so, ah.
Ja.
Dann hast du das ähnliches Ding gehabt, weil ich habe das Gefühl, bei dir ist es noch dankbarer, weil deine Ideen tönen so, als wären sie kürzer. Aber es ist wahrscheinlich ein Trugschluss.
Ja, also die erste Idee, die ich hatte, wäre eigentlich so ein neues Lebenskonzept
gewesen. Das ist extrem langfristig.
Nein, das habe ich irgendwie so eine Idee für, um sowas zu starten, eine Plattform, wo so ein bisschen ein Bindeglied ist zwischen Leuten, die sich irgendwie politisch ein bisschen engagieren wollen oder so für was Progressives was machen wollen, aber wo wir selber nicht wissen, wie und wo anfangen und was braucht es überhaupt und so weiter. Und um dort so ein Bindeglied oder eine Plattform schaffen, wo so ein bisschen ein Bindeglied ist zwischen diesen Kapazitäten quasi und den Leuten, die eben wissen, was bringt was und was hat da wirklich einen Impact.
So. Ja.
Ja, aber das wäre dann halt auch wieder so ein 150% Job geworden, wahrscheinlich gerade am Anfang. Und das,
wahrscheinlich schon, ja.
Das hat mich dann doch nicht so fest überzeugt, dass ich so durchziehen will. Ja, aber so sind jetzt auch so ein paar kleinere Sachen, einfach eben so,
ja.
Was ich recht lustig finden würde, was ich immer noch recht lustig finden würde, wäre zum so irgendwie so kulturelle Events, so in Dönerbude oder so zu veranstalten, irgendwie Langstrasse oder irgendwas, so, wo man es nicht so erwartet. Und halt so irgendwie Sachen zusammenbringen, die auf den ersten Blick nicht so zusammenpassen.
Ja.
Und sowas ist ja dann recht easy umsetzbar.
Ich glaube, es braucht immer mehr Zeit, wie man denkt, aber es ist wie so abgeschlossen.
Ja, voll.
Es ist nicht etwas, wo du in die Welt rufst und dann füttern musst, wie zum Beispiel einen Podcast.
Ja.
Genau.
Sondern es ist halt so ein Anlass und dann ist halt, aber es kann sich auch eine Reihe daraus entwickeln, wenn es funktioniert.
Also es ist halt auch so, dort habe ich auch so die erste Idee gehabt, ja okay, ich habe schon so der Millennium Grill im Limmatplatz vor mir gehabt, um dort irgendwie lässig machen.
Ja.
Und aber wenn es dann halt nicht gleich angehe, sondern wenn es so auf die Seite legt, dann denke ich dort immer wieder weiter und auf das Mal wird es dann eben auch wieder so gross, dass ich dann, also dann habe ich irgendwie schon gedacht, ja, so Feminismus lässig in so einem Puff, das wäre schon geil. und es wäre dann halt wieder was Aufwendigeres. Aber eben, es kann sich dann ja alles irgendwie so daraus entwickeln. Irgendwie so Step by Step. Mal schauen, was so passiert.
Ja. Cool.
Ja.
Und wie ist so die Bühnenerfahrung? Ich bin ja im Publikum gehockt.
Danke nochmal fürs Karten.
Ja, gern. Aber ich habe es interessant gefunden. Ist das etwas, wo du noch weiterverfolgen willst? Oder ist es einfach mal so, ah ja, passt, hat passt?
Mm. Ja, also ich glaube, dort hat es gerade extrem gut gepasst. So.
Ja.
Also auch für mich, weil ich wie so, also ich habe hauptsächlich eigentlich Text vorgelesen, wo sich so mit meiner Entwicklung beschäftigen, wie sich so, wenn ich mich so ein bisschen vom Liechtenstein losgelöst habe und irgendwie so in der grossen Welt angekommen
bin. Das Zürich, oder was?
Das Zürich, ja.
Wahnsinn. Und das Wien, nicht vergessen.
Und das Wien. Ja, das und, ja. Ja. Und dann halt auch schon so erste Schritte, also an Text so über so einen venezolanischen Flüchtling schon, ja, okay. Wo dann halt so, ja, wo dann halt so wieder ein bisschen relativiert. All die kleine schöne Problem, mit denen wir es umschlagen. Ja, und aber ich kann mir schon vorstellen, zum es wieder mal machen. Es müsste sich dann halt wie was anbieten, wo sich dann inhaltlich, wo inhaltlich irgendwie passt.
Ja.
Ja. Voll, aber es hat, also grundsätzlich habe ich gemerkt, das macht mir recht Spaß. Und ich habe mal 2,5 Jahre auf Kinder aufpasst unter Woheimer und ihnen am Abend Geschichte vorgelesen. Und anscheinend hat sich das dann auch wieder gespiegelt, die Vorleseerfahrung.
Hast du dich so seelisch in einem Kinderzimmer gefühlt?
Ja, nein, es ist echt ganz lustig. Man hockt so auf der Bühne und man sieht eh nicht, ob jemand dort hockt oder nicht. Wenn es irgendwie so hell ist und dann lässt man einfach für sich so. Ist schon lustig.
Es hat aus dem Publikum auch. Also es war sogar angenehm gewesen oder einen Eindruck gemacht, irgendwie, lustigerweise.
Ja.
Also ich habe es lustig gefunden, weil irgendwie hast du die ganze Zeit mit deinen Füßen gespielt. Bei einem Text ist mir das aufgefallen, aber alles andere hat extrem ruhig gewirkt. Mhm. Und da habe ich es auch noch lustig gefunden. Irgendwie. Ja. So, ja. Aber ja.
Ja. Na, haben ihr Leute von Wikipedia-Community aus der Schweiz was zulassen oder nicht?
Hättest du gerne einen Artikel?
Nein, ich frage nur.
Nein, aber man darf so abhaten über alles und jeden.
Nein, ich will nicht abhaten.
Okay.
Sie haben mich beangefragt, jetzt rede ich ein bisschen leisiger, dass sie es nicht hören, falls sie zulassen.
Man kann deine Stimme verfälschen.
Genau.
Nein.
Für den Teil verfälscht.
Es ist einfach noch lustig. Dort sind irgendwie ein paar Leute von so Schweizer Wikipedia-Community sind im Juni eine Woche entlang im Liechtenstein, um den Wikipedia-Artikel über das Liechtenstein überarbeiten und haben mich gefragt, ob ich die Lesung dort noch halten kann.
Was, ernsthaft?
Ja. Und das habe ich dann recht lustig gefunden. Und denkt,
wo halten?
Ja, sie sind einfach so das ganze Wochenende, glaube ich, so eine Jugendherberge, das einzige, was es im Liechtenstein gibt. Und
ja.
Ich habe mich gefragt, ob ich den dort
eine Lesung machen würde.
Ja, voll.
Okay.
Für die Leute, die den Zimmer hocken und den Wikipedia-Artikel zu Liechtenstein überarbeiten.
Ich habe nicht gewusst, dass es Leute gibt, die den Artikel überarbeiten, ja, aber dass sie sich treffen so eine Woche entlang und tatsächlich.
Das habe ich auch nicht gewusst, aber ich finde die Vorstellung recht lustig.
Ja.
Und dann, ja. Vor allem, dass sie sich dann explizit so an verschiedenen geografischen Orten treffen, um den Artikel überarbeiten, der gerade dort stattfindet. So, muss ich mit dem beschäftigen.
Ja, ist ja keine blöde Idee, aber...
So, ja, voll. Aber, ja. Aber so, ich halt nie darüber nachdenke, dass sowas
geht. Gerade beim Liechtenstein bietet sich das ja mega an. Weil du kannst halt einfach mit dem Auto mal irgendwie an die eine Ecke fahren und irgendwie ein Foto machen von dem Ding, wo du jetzt beschreibst. Und irgendwie kannst du sogar angehen und Leute fragen, wie jetzt das genau ist und so weiter. Ja. Blablabla, die erzählen dir schon etwas. Also,
ja. Es ist keine schlechte Idee, ja. Aber auch interessant. Ist das ein Verein, das habe ich, oder?
Ich weiß es nicht. Irgendjemand von Ihnen hat mich auf Facebook so angefragt.
Ja.
Warum ich jetzt gefragt habe. Es ist eine Überraschung, dass ich das mache. Sie wissen es gerne nicht.
Also, ich wüsste es gerne.
Nur der, was organisiert. Darum habe ich jetzt vorher so.
Okay. Ach so, das kann schon passieren.
Also, du machst es.
Ja, okay. Ich finde es recht lustig.
Ja, voll.
Ah, lustig. Es kann dich schon passieren, dass uns jetzt jemand zulässt. Aber
ja, ist unwahrscheinlich.
Dann muss er oder sie es halt irgendwie einfach geheim behalten.
Genau. Ja, bitte stillschweigen.
Ja. Genau. Das ist der Special Guest. Schon verraten.
Ja.
Und jetzt hast du noch so Torschlusspanik. Sofort, bevor du wieder ins normale, du bist ja schon so halb wieder im Berufsleben, aber nicht so ein bisschen. Aber mir ist das Gefühl noch so übrig
gekommen. Hast du Panik gehabt?
Ja, nein, es ist mir so, am Schluss denkst du so, ah shit, und jetzt? Also wie so, ja.
Shit, jetzt habe ich wieder richtig
getan. Also ich, ja, nein, es ist mir so, was müssen wir jetzt noch machen, sozusagen, mir ist das so ein bisschen so gegangen.
Aber was du noch müsstest machen, bevor
es wieder losgeht, okay. Ja, genau.
Ja, doch, das habe ich jetzt schon ein bisschen. Ja. Also, eben zuerst habe ich jetzt irgendwie gedacht, dass das mit Kolumbien vielleicht noch davor ausgeht.
Ja.
Habe jetzt aber dort die Woche mit der Jury oder mit der Stiftung irgendwie telefoniert und sie haben dann gesehen, dass die Entscheidung erst Mitte Juni getroffen wird und ich muss halt Ende Juni schon mit im Büro anfangen.
Mhm.
Dann hat sie zuerst mal angeschissen und so zuerst schon intuitiv gedacht, fuck, ich muss den Job wieder kündigen. Ich bin dann aber nach einem kurzen Moment, wenn ich nachdenke, habe ich gedacht, nein, das geht schon. ja, aber klar, also es sind jetzt schon so Sachen, wo ich dann denke, was jetzt da vorne machen will. Also ich war zuerst bin jetzt so recht auf das Kolumbien-Ding fokussiert gewesen.
Ja.
Und jetzt das verschiebt sich jetzt wahrscheinlich auf August oder so, aber
jetzt muss also ich du bist auch flexibel dann mit dem, wenn das stattfindet, oder? Also du bist ja gar nicht dort an für ein bestimmtes Event.
Nein, nicht für ein bestimmtes Event und also jetzt wäre es halt gerade recht spannend, weil gerade extrem viel passiert. So.
Ja, okay.
Und das würde sich mega anbieten, halt auch gerade so aus, weil wahrscheinlich Medienhäuser auch verstärkt Interesse daran haben. Und das weiß halt niemand, was dann im August ist. So.
Ja, aber also du wirst es dann so machen, du wirst mit dem Fotograf dorthin und die würde quasi auf Verdacht irgendwie ja, halt was schreiben oder was produzieren und dann das anbieten.
Ja, also wir haben eigentlich schon zwei konkrete Stories im Kopf, die wir machen wollen.
Ja.
Eine über einen Freund von ihm, der irgendwie von einem Geheimdienst oder sowas in Venezuela festgenommen worden ist und sich nachher dort irgendwie rausgekaufen hat können und dann abgehauen ist aus dem Land und jetzt halt so ein bisschen schmugglerisch. Also das so als persönliche Story. Ja. Und dort wissen wir auch schon, dass so einzelne Medien Interesse daran haben. Und dann halt noch so eine breitere Perspektive drauf, wie es so venezolanischer Flüchtling in Kolumbien geht. Weil sie sind halt so mit recht viel Fremdenfeindlichkeit zwischen schon konfrontiert, weil Kolumbien ist so das einzige Nachbarland, wenn ich es richtig erinnere, wo die Grenze bis jetzt bewusst aufgepasst hat und gesagt hat, okay, ihr habt uns geholfen, wo wir Probleme mit der Farc hatten, wenn wir uns gleich freuen und so. Und das ist halt so auf Präsidentenebene wird das entschieden.
Hm.
Und tiefer drinnen haben dann halt die Leute ihre eigene Realität oder ihre eigenen Probleme, die im kleineren stattfinden. Und dort ja, gibt's halt, sind halt Millionen von Leuten, die nachkommen. Und Jobs werden rar. Kriminalität steigt, die Fremdenfeindlichkeit steigt wieder Kriminalität und so weiter. Und dort werden wir ein bisschen in diesen Aspekt reingehen. Und da geht es so in einer Grenzstadt, die recht stark davon betroffen ist.
Dünnt sinnvoll, ja.
Voll. Ja. Und ja, aber das geht sich jetzt eben nur mehr aus dem Juni. Jetzt muss ich schauen, was ich mache.
Ja.
Vielleicht. Ja, vielleicht gehe ich sonst einfach noch. Jetzt ins Ausland oder ich bleibe da und gehe andere Projekte an. Oder ja, so journalistisch habe ich noch ein paar andere Ideen, die ich jetzt aber ein bisschen zurückgestellt habe und ich aber wieder ausgraben kann.
Ja.
Oder ich schreibe ein Buch.
Oder schreibst du ein Buch, genau.
Ja.
Ja. Aber für Bücher hat du auch schon Ideen im Jahr. Irgendwie.
Ja. Also.
Also hat jetzt
sowieso,
nicht,
ja,
hat jetzt nicht unbedingt was zu tun mit dem Künden und so weiter, sondern es sind dann andere Themen, wo
das, um die es dort das geht. Das wäre ein anderes Thema, ja. Nein, also was ich mal dort überlegt habe, ist so, oder halt, ich habe mir dann überlegt, okay, was kann ich so erzählen von mir, wo sonst wahrscheinlich recht wenig Leute kann und wo allenfalls so auf ein breiteres Interesse stoßen. Das ist halt tatsächlich, dass ich aus dem Liechtenstein komme. Und
genau.
Halt so, was dort so passiert und was so, ja.
Wie so die Schweizer Sicht ist auf Liechtenstein oder andersrum und so weiter.
Ja, voll. Und nicht nur die Schweizer, sondern halt generell, also so eigentlich für ganz deutschsprachigen Raum herausgerichtet. wie es halt so im Liechtenstein ist und was passiert, wenn so, so 35'000 Leute probieren, zum einen Staat zu machen. So. Das hat dort nicht alles so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte. Und ja, so ein bisschen die Absurdität rausheben. Und,
ja, voll.
Voll. Und das halt trotzdem, trotz der Absurdität und den lustigen Sachen, die dort passieren, halt ohne Menschen dort leben.
Ja, ich meine, es funktioniert ja auch. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwelche Katastrophenmeldungen hat die ganze
Zeit. Nein, ist nicht. Es ist schon nicht. Es ist alles auf einem recht hohen Niveau. Also, ja. Aber die Leute haben eben dem irgendwann das Gefühl, dass das Katastrophe bevorsteht und der Untergang. Aber das ist, glaube ich, noch nie passiert.
Die meisten Probleme sind ungefähr auch so gross wie das Land. Also das ist immer so, aber wenn du in dem Land hockst, wirkt es dann immer so ein bisschen anders. Ja.
Ist jetzt so ein recht eigener Mikrokosmos. So.
Ja.
Mhm. Ja.
Das ist schon interessant.
Ja. Aber das Spannendste, also ich hatte eigentlich so eine Idee, wo ich mal, oder verschiedene Ideen, die ich hatte, zum Liechtenstein so zusammengefasst und so in ein Buchkonzept gepackt. Und das Spannendste daran finde ich eigentlich so, dass ich mal überlegt, das wäre recht lustig, zum mit Psychotherapeuten und Psychologen, die im Liechtenstein tätig sind, darüber zu reden, wie eben so ein Mikrokosmos sich auf Leute auswirkt. Ja. Und halt so die soziale Nähe und Enge und was dort so passiert.
Ich finde immer noch eine sehr, ich habe das schon mal gesehen, aber ich finde es immer noch eine sehr gute Idee.
Ja.
Muss nach oben rutschen in der Priorliste.
Muss es? Okay. Gut.
Sage ich als dein journalistischer Berater.
Okay. Dann kündige jetzt den Job, den ich noch nicht antreten habe. Das habe ich nicht
sagen. Ja. Aber du hast ja so viel Zeit, wie du kannst. Jetzt nicht auf Kolumbien, weißt du?
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, aber ich habe keine Lust, um jetzt gerade ins Liechtenstein fahren. Moment. Okay. Das ist das grösste Problem. Es ist auch der Grund, warum ich es nachher wieder so wieder auf die Zeit geklebt habe, weil ich mir denke, echt nicht so Lust, um die ganze Zeit im Liechtenstein zu sein.
Ja, gut, stimmt. Ich frage, wie umfangreich das es machen wird.
Ja, voll.
Nicht der Kunde. Oder ob einfach so jemand rauspickst.
Nein, dort ist das Kunden schon wieder so ein bisschen der Perfektionismus durch.
Ja, du musst es, wenn es ernsthaft betrieben wird.
Ja.
Ja. Wir könnten mal so eine Pause einlegen. Wie läuft es bei euch aus? Ich habe interessante Pausenmusik gefunden. Wieder mal Zeugs. Und zwar Tame Impala ist dir sicher ein Begriff, oder? Mhm. Ja, genau. Ferdi natürlich nicht.
Nope.
Genau. Und das ist. das ist furchtbar mit mir. Nein, ist okay. Völlig okay. Es ist quasi Stranger Things inspiriert. Also, was wäre, wenn Tame Impala Stranger Things spielen würde? Und das ist jetzt unsere Pausenmusik. So, da sind wir wieder.
Oh.
Nächstes Thema, Klima.
Klima, wuhu!
Sind wir fertig.
Also, ich bin an der nationalen Klimademo am 6. April.
Ah, ja. Du warst in Bern, gewesen, oder? Her.
Genau, das war ja überall gewesen, in allen möglichen Schweizer Städten. Man hat da zu Olten gehen können, aber ich fand es nicht so spannend. Hat sich dann herausgestellt, die Einschätzung war richtig gewesen, weil zu Olten sind irgendwie 300 Leute gewesen.
Ja.
Und zu Bern dann doch so, weiss nicht, 15.000 oder sogar noch mehr, bin gar nicht sicher. Müssen wir nachschauen, vielleicht finde ich die Zahlen noch schnell. Ja, jedenfalls habe ich gefunden, jetzt muss ich mal etwas machen. Und das war dann so mein Outlet gewesen, etwas zu machen.
Mhm.
wie es immer so ist, gell? Ab und zu haben wir so den Rappel und das Gefühl, jetzt mache ich was. Und
ja, das finde ich aber gut.
Nein, und es war wirklich sehr gut gewesen. Hat Spass gemacht.
Ja.
Also ich habe es enorm gut gefunden, dass es effektiv enorm viele Leute gehabt. Also es ist wirklich so, dass das ist einfach nicht zu ignorieren gewesen.
Ja.
Absolut. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich geil gewesen. Ja, wir haben uns dort getroffen, so, also der Treffpunkt ist zu Bern gewesen, dort ist um einen, ich weiß nicht, wie der hure Platz geheißen hat, echt Helvetia-Platz. Es gibt in Zürich einen, es gibt in Bern auch einen. Ich glaube, das war in Bern auf dem Helvetia-Platz.
Okay.
Auf jeden Fall, ja, das steht einer zu einer Brücke, bis zu einem Museum.
Okay.
Und so. Und der war halt komplett abgesperrt für das, ja, was man sich besammeln kann dort.
Ja.
Und ja, und am Anfang war es noch relativ harmlos gewesen und so. Du hast immer, also es hat so eine PA gehabt, um irgendwie Reden machen und weiß nicht was.
Aha.
Und dann ein paar Stände gehabt, wo die Leute irgendwie so Sticker und so Zeugs verteilt haben und Flyer und hast nicht gesehen. Also von dem climatestrike.ch ist das alles organisiert. Das ist ja überparteilich in dem Sinn und nicht, also es hat nichts zu tun mit, es will sich ja explizit ein bisschen von der politischen Parteien abgrenzen und so weiter, sondern will mehr so. Aber du hast schon gemerkt, ich meine, es ist ja logisch, du bist dort und es hat einfach auch die ganze in der Linksautonomie Ding hat so ihren Einfluss gehabt.
Ja.
Du hast irgendwie Leute gehabt, wo irgendwie gesagt haben, also wo irgendwie transparent gehabt haben, von wegen nieder mit dem Kapital und so, oder solche Sachen, ist ja auch logisch, dass die sich dann auch dort anschließen. Und ja, also insofern ist es natürlich nicht apolitisch und es ist auch klar, in welcher Ecke das sich am ehesten verortet, oder? So politisch insgesamt. Aber ja, es war lustig gewesen, denn ja, es sind immer wie mehr Leute gekommen. Das war wahnsinnig beeindruckend gewesen. Und mir jetzt halt denke ich, das sind wirklich noch während der Demo deutlich mehr Leute geworden. Dann.
Mhm.
Und dann sind wir so wirklich über die Brücke halt gegen die Altstadt über. Dann irgendwie quer durch die Halbinsel durch, wo ja Bern drauf ist,
ja.
Über eine andere Brücke, außen rum zurück und nachher runter gegen Bärengraben. Dort hat es so eine, ja, ich sehe da Fotos von dem und so weiter. Und dort hast und dann wieder zurück effektiv durch die, dort, wo die Dings sind. Sag geschwind, da die Arkade. Wirklich durch die Innenstadt von Bern, durch die Hauptstraße.
Ja, ich weiß wo, ja, ja.
Aber nicht vor dem Bundeshaus durch, das wäre eigentlich noch lustig, wenn wir an dem Bundeshaus gewesen wären. Aber,
ja.
Ja, und dann halt wieder zurück auf den Platz. Also wir haben eine Runde gemacht durch wirklich die ganze Innenstadt.
Mit Polizei Dings?
Nicht einmal so viel, also nö. Es hat ab und zu Polizei gehabt, aber jetzt nicht, sie sind nicht mega präsent gewesen. Jetzt mich dünkt. Also klar, du musst irgendwie schon, es muss irgendwie schon Polizei haben und so.
Ja.
Auch wegen dem ganzen Verkehr und allem, ist ja logisch. Aber ja. Aber mir jetzt dünkt es nicht so, ja, ist jetzt nicht so irgendwie, nicht so gewesen, dass die da irgendwie mit einer Hundertschaft irgendwie am Strassenrand gestanden wären und irgendwie
ja, schwer gut, bewaffnet. Ist so nicht, und sehr, nicht, was. Ist nicht konfliktgeladenes Nein. Thema, ernsthaft. Also.
Nein. Also ja. Klar, wenn jetzt irgendwie noch mehr so Linksautonome dabei gewesen wären, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr müssen aufpassen, aber so ja. Ist es nicht so eine Sache gewesen. Ja, und ja, ist wirklich super gesehen, du hast irgendwie Leute gehabt von allen Altersklassen, also es ist überhaupt nicht so, dass das nur die Jungen sind, sondern du hast natürlich irgendwelche Althippies dort und irgendwelche und halt alles, was zwischen ihnen ist. Und das ist super. Also kann ich sehr empfehlen. Das macht Laune. Das ist also etwas, wo so ein Recht, ja, das macht einfach, das motiviert einfach irgendwo auch. Weil meine Tendenz ist so ein bisschen, ist eben so ein bisschen eher zu resignieren vor dem ganzen Thema, weil ich einfach das Gefühl habe, look, die Leute begreifen es einfach nicht und es ist einfach nicht, es ist denen nicht beibringbar. Und darum, dort hast du so ein bisschen einen anderen Vibe gehabt, von wegen, es gibt wirklich Leute, die es begreifen und dass man etwas tun muss und so weiter und ja, für das auf die Straße gehen. Und ich finde es auch nicht, also ich finde es auch wichtig, es zählt einfach nicht als Argument, dass du sagst, ja, ich bin nicht irgendwie der Klimaheld, ich mache nicht alles perfekt, darum gehe ich dann auch nicht auf die Straße. Das macht halt, das ist halt der falsche Ansatz.
Ja, richtig.
Weil du musst halt, ich meine, klar, niemand ist perfekt, oder? Wir sind jetzt alle nicht, ja, wir sind alle nicht die absoluten Hirsche, alle könnten wir mehr machen, besser leben und so weiter. Aber es ist einfach kein Argument, dann aus dem Grund nicht dafür einzustehen, was man daran glaubt. Ja. Oder? Und ich finde eben auch, es ist effektiv wichtig, dass irgendwie die Politik begreift, dass sie was tun muss, weil ohne dass die Politik was macht, wird es nicht gehen.
Ja.
Oder? Die Leute werden nicht von sich aus sich genug einschränken, dass das noch rumzureissen ist, das Ganze. Und darum ist es wichtig, dass jeder Einzelne auf die Straße geht, wo sich mit dem identifiziert. Und eigentlich sollten sich alle mit dem identifizieren, wenn sie rational denken. Also,
richtig.
So einfach ist es eigentlich.
Richtig, ja. Ich kann vielleicht, will das gerade mal noch kurz reinschiessen, der Artikel.
Ja.
Weil ich das Gefühl, das ist noch eine gute Diskussionsgrundlage. Das ist von Zeit.de. Und der heißt Ich will Verbote. Da habe ich sehr spannend gefunden. Weil das ist ja immer so das rote Tuch, oder? So Klimaschutz ja, aber solange es mich nicht selber betrifft.
Genau. Wenn es mehr kostet, dann bin ich nicht dabei.
Ja, nicht einmal Kosten. Der geht ja noch einen Schritt weiter.
Ja, also
der Lead, oder wie nennt man das, der Einleitungsding, heißt, wir leben über unsere Verhältnisse, deshalb brauchen wir jemanden, der uns auf die Finger haut. Anders ist die Welt nicht zu retten, sagt unser Autor. Und das finde ich einfach sehr spannend. Und ich habe das Gefühl, das ist genau die Krux, weil wenn du die wenn du die für die Politik aus ernsthaft dafür interessierst, was fürs Klima zu tun, dann musst du eigentlich sozusagen musst die Leute einschränken. Anders ist es halt nicht möglich.
Ja, und das ist ja genau das Problem, warum Politiker nichts machen, oder? Weil es einfach nicht populär ist. Es ist nicht populär, Leute Sachen zu verbieten.
Ja.
Und du wirst nicht gewählt, dadurch, dass du sagst, ja, jetzt müssen wir da hart durchgreifen. In Sachen Klima, meine ich jetzt.
Ja.
Wenn du sagst, wir müssen hart durchgreifen in Sachen Ausländer, dann hast du eher eine Chance, oder? Weil das betrifft dich ja nicht als Bürger.
Ja, yeah, aber das ist noch krass, oder?
Also, ist ja Bürger. Ja.
Vieles lässt sich ja noch gegen eine Minderheit durchsetzen. Also ich meine, das ist jetzt gerne nicht bösartig oder zynisch oder so, aber es ist immer so, selbst sowas wie die Reichen mehr besteuern,
ja,
ist ja dann sowas, wo heikel ist, weil von dort kommt das Geld und so.
Ja.
Aber selbst das ist noch einfacher, weil es größere Masse gegen eine kleinere eigentlich wäre.
Ja.
Aber wenn es ums Klima geht, dann sind plötzlich eigentlich alle betroffen. So, und dann muss man sich ihnen selber einschränken. Und ich meine, spannend wäre einfach zu wissen, ich habe das Gefühl, es gäbe vielleicht sogar schon eine Mehrheit, die sagen, ja, ich schränke mich ein, wenn sich alle einschränken müssen. Aber wie bringst du das auf einen politischen Hebel, um zu lenken? Ich meine, die Grünen haben die beste Ausgangslage, weil die seit 30 Jahren eigentlich nichts anderes sagen.
Ja, denen glaubt man es halt, oder?
Ja, die sind jetzt...
Aber ich glaube, dort kommt schon recht schnell wieder so an die Grenze. Also ich habe den Artikel auch gelesen und stimme ihm voll zu.
Ich bin eben auch
voll. Mir geht es genau gleich. Fliege vielleicht auf Kolumbien für ein, zwei Artikel.
Ja, so. Logisch.
Ja.
Ja.
Müsste ich auch nicht machen.
Ja. So.
Und ich nehme mir halt Freiheiten raus, die ich so zur Verfügung habe. In dem Sinn, und über das Verbot funktioniert das, so würde es für mich voll funktionieren. So. Und ich bin darum voll für so Zeug. Aber wenn es so Verbot gibt, dort ist eben so wieder die grosse Frage, auf welcher Ebene kann es stattfinden. Also wenn es so, wenn es halt auf einer nationalstaatlichen Ebene stattfindet und jetzt in der Schweiz, die Grünen sagen, ja, in der Schweiz wird es verboten, dann es wird nicht funktionieren. So. Ja.
Also was
es
wird verboten, Mensch?
Das Fliegen wird verboten.
Ja.
So. Es hat halt einen Einfluss auf die Wirtschaft zum Beispiel und dann
es ist es gerade wieder ein Nachteil. Es ist halt sowas, wo wir auf der ganzen Welt gleich passieren müssen. So. Und das, es sind dann so Sachen, wo ich mir dann wieder oder wo mich dann wieder so ein bisschen die Resignation bringen, weil ich mir bewusst bin, dass es nie so passieren wird.
Ja. Ja. Aber ist halt die Frage, oder? Ist halt die Frage, wenn man sieht, die Welt hat es nicht geschafft, einen Klimagipfel zu machen, wo eigentlich ja genau das zum Ziel hat.
Ja. Mhm. Yeah.
Also weißt du, irgendwie, wie schaffst du das? Ich meine, es ist jetzt ja, ich habe das Gefühl, es ist schon sehr schwierig, um das auf Landesebene, oder? Sagen wir jetzt, okay, die Schweiz einigt sich darauf, wird uns Flüge massiv reduzieren, oder? Das ist, dann hast du wieder genau das Gleiche wie, ja, wir Schweizer, also ich als Schweizer, ich bin schon bereit dazu.
Mhm.
Aber warum sollen die Deutschen weiterfliegen, wenn wir, oder? Dann hast du sozusagen wie.
Genau.
Hast du wieder den Hebel, oder?
Okay.
Das heißt, musst du plötzlich global das einführen.
Absolut.
Ja. Das heißt, du musst nicht nur ein ganzes Land dazu bringen, dass es das macht, sondern eigentlich alle Länder gleichzeitig dazu.
Und dann es gibt ja nichts, wo global Gesetzgebung machen kann. In dem Sinn. Mhm. Das gibt es einfach nicht.
Ja.
Also,
Dort sind dann gleich halt auch wieder so USA und China dabei.
Ja.
Sich bei so Sachen dann eh sträuben.
Irgendwie. Ja, klar.
Ja. Aber grundsätzlich, ich es recht spannend gefunden, wo du vorher gesagt hast, Ferdi, dass, eben, wo du dort auf der Straße gewesen bist und dass sie jetzt so motiviert hat und dir was geht. Ich bin auch in Zürich bei der Demo gewesen. Also halt bin nicht mitgelaufen, weil ich Demos grundsätzlich nicht so mag.
Okay.
Mich nicht wohlfühlt. Aber ich habe so recht cool gefunden, wie viele Leute da gewesen sind und wie breit die Masse eigentlich war. Wie divers. Und, aus dem heraus habe ich mich so jetzt damit auseinandergesetzt, wie ich so das hergehen soll. Und das ist, glaube ich, echt einfach so, die einzige Lösung ist, dass man so komplett naiver Optimismus in den Tag bringt und mit dem irgendwie das hergeht.
Ja.
Weil alles andere bringt eh nichts mehr.
Ja, es ist schwierig.
Ja. Aber ich habe genau das Dilemma habe ich eben noch. Und ich bin jetzt, vor einem Jahr bin ich auf New York geflogen. Und das war bisher mein letzter Flug gewesen. Und mein Ziel ist momentan, dass ums Verrecken auszuzögern, ich würde so lange wie es geht, nicht zu fliegen und ich weiß nicht, wie lange es ist, aushalten. Weil es gibt schon Sachen, die ich gerne machen würde, aber ich finde immer so, nein, mache ich nicht. Und ich gehe jetzt im Juni auf Rotterdam und dort habe ich mich auch irgendwie geweigert, um mit dem Flugzeug zu gehen, weil das bequem wäre. Ich habe gefunden, nein, dort gehe ich jetzt auch mit dem Zug. Fuck it, weil ich finde es eh bequem. Also wir haben es ja besprochen, vor ein paar Folgen, ich bin froh mit dem Zug und man hat das mega angenehm gefunden, was viele Leute fliegen dürfen. Oder habe ich gefunden, nein, überhaupt nicht. Also klar, ich habe vielleicht sogar noch drauf gezahlt.
Ja,
ich weiß gar nicht, wie günstig das gewesen wäre, aber.
Tendenziell ist es teurer.
Ja, genau, aber das ist halt dann genau wieder der Punkt, oder? Dann wird es plötzlich ein finanzielles Privileg, oder? So, und das ist dort fängt es mich halt an nerven, also ab mir selber und ab dem Problem irgendwie, dass es dann plötzlich ein finanzielles Privileg wird, dass man halt irgendwie so Klimaschutz im eigentlichen Sinn.
Muss man sich leisten können, ja.
Das ist ein schon Stück weit. Ein bisschen,
ja.
Oder,
nein, stimmt schon.
Ja, oder, also weißt du, wie so...
Echt.
Und wir haben es schon mal diskutiert gehabt, da bist glaub, du zwar gerne dabei gewesen, wir haben es im anderen Kreis diskutiert gehabt. Ich hab lange so der Überzeugung gewesen, dass man, das haben wir glaub, letztes Mal noch so ein bisschen angeschaut gehabt, dass man es wie besteuern müsste. Und sagen, oder?
Absolut.
Der Witz ist einfach, es greift halt sehr kurz. Weil dann wird es noch krasser. Je reicher du bist, desto eher kannst du dir halt einen Flug leisten.
Ja, klar. Also was müsstest du machen, ist sowas, ist halt effektiv schauen, dass die Steuer den Leuten gut kommt, wo weniger haben, schlussendlich. Weil es ist halt einfach nicht fair, dass du, weil du mehr Geld hast, kannst mehr einen grösseren CO2-Abdruck.
Richtig. Und genau auf das ist der Artikel eingegangen. Ja. Das ist etwas, ein Gedanke, den ich auch schon geäußert habe. Eigentlich bräuchten wir alle ein CO2-Konto. Und wenn du halt dann irgendwo herfliegen willst, ja, Pech gehabt, du hast gerade ein Drittel von deinem CO2-Konto ausgegeben, willst du das wirklich? Mhm. Also weißt du, so kannst du gern, oder? Ich meine, wenn, ja, genau. Wieso soll nicht jemand irgendwo hinfliegen, ja, wenn er,
also wenn du das sparst ganze Jahr... Halt, du sparst halt 2 Jahre auf den CO2-Ausstoß,
wenn man es übernehmen könnte. Ja, wenn man es übernehmen könnte. Ja, ja, klar.
In dem Sinn.
Oder? Aber das wäre halt, habe ich das Gefühl, wäre ein spannender Gedanke. Weil ja, dann, oder? Aber, und dann bist du halt gleich bei Diskussionen wie, ah ja, aber der und der muss geschäftlich fliegen. Dann ist halt immer die Frage, muss er wirklich?
Mhm.
Und ich habe dann diskutiert, das ist gerne, kann ich ja sagen, ich war mit Steffi und mit dem Flo gewesen.
Ja.
Sie sind auch schon zu Gast gewesen da, darum ist es relevant. und dann habe ich halt so geäußert, ja, ich hätte kein Problem damit, wenn unsere politische Elite noch rumchattet in der Welt. Weil mir ist sozusagen der Weltfrieden lieber, wie dass jetzt die wenigen auch noch das CO2, also weißt du, so, mir ist wurscht, wenn ein Trump den ganzen Tag rumfliegt. Also weißt du, so, Trump ist ein schlechtes Beispiel.
So, in Sachen Weltfrieden.
Ja, genau, ich habe es gerade gemerkt, wenn ich es gesehen habe. Aber wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt der EU-Präsident sowieso den ganzen Tag rumchattet, muss er ja auch nicht eigentlich, wenn wir es ehrlich sind. Aber ich habe gefunden, wären wir noch gleich, oder? Es ist wie so, wenn es gezielte Leute, kann durchaus Ausnahmen sein von dem, oder? Und dann ist auch so gekommen, ja, nein, warum? Die sind ja genau das Vorbild, oder? Dann, dann machst du ja wieder die Ungleichheit, dann ist plötzlich ein Politiker darf und du darfst nicht.
Ja.
Warum? Ja. Oder? Nein, von der ja, also weißt du, so für eine Weltfrieden opfere ich das gern, aber das ja, ist wie so, aber dann bist du gleich so.
Wo ist die Grenze?
Ne? Wo ist die Grenze? Ja, warum darf der und jemand anders nicht? Und wer ist jetzt wichtiger wie jemand anders? Mhm.
Genau.
Das ist so ein bisschen mein Dilemma. Und das Problem ist eigentlich, dass es überhaupt mal so billig geworden ist, oder? Mhm. In den 50er, 60er sind wir in einem Zustand gewesen, wo es eben nur die Reichen haben können. Ja. Das kannst du sagen, ist immer noch scheiße gewesen, aber wenigstens besser fürs Klima. Und jetzt sind wir halt in dem Ding, wo wir einfach für 30 Euro auf Berlin fliegen. Und was machst du jetzt damit, oder? Und ich habe das Gefühl, du musst es eigentlich weg vom Monetären, du musst es wirklich irgendwie hier auf ein CO2-Konto. Aber dann bist du halt gleich in einer, wie kontrollierst du das, oder wie kontrollierst du, wer wie viel CO2 verbraucht? Dann bist du gleich in einem Datenschutz-Dilemma. Warum muss warum muss ich jetzt meiner Regierung sagen, wo das ich hinfliege?
Ja, du baust ja gleich wieder eine riesige Bürokratie
auf. Richtig.
Ja. So, ja. Und denk, weißt du, das ist einfach ein riesiges Problem. Also klar, wenn es jetzt allen irgendwie, wenn jetzt alle irgendwie an Bord wären und es allen bewusst wäre und alle irgendwie dahinter stehen würden, dann wäre es halt möglich, oder?
Ja.
Habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber so, und genau das mit dem internationalen Aspekt finde ich auch mega, mega wichtig. Also das kannst du halt einfach auch nicht, selbst wenn das auf EU-Ebene jetzt irgendwie beschlossen wird, du musst halt hoffen, dass dann irgendwie, weißt, Russland, China und die USA mitziehen, damit es irgendwie eine Chance hat, überhaupt einen Impact zu haben, insgesamt.
Ja, meine Hoffnung ist halt immer noch, dass es sowas wird wie ein Menschenrecht.
Ja,
also weißt du, dass du siehst, so, wir reden jetzt zwar mit euch, aber ihr foltert Menschen, finden wir ungeil. Mhm. Da kann man jetzt zynisch drauf schauen und sagen, ist denen doch egal, also jetzt zum Beispiel in China oder so. Aber dass es halt, dass es einfach international sozial geächtet wird, wenn du einfach Klimasünder bist, was es ja heute faktisch schon so ein bisschen ist, aber einfach, ja, es wird mehr so, ja, ein bisschen, ja, es ist ein Problem, aber nicht. Es ist zu wenig auf der Agenda, weil wir machen ja auch noch zu wenig, warum soll man dann bei anderen auf die Finger klopfen? Bei Menschenrechten ist es gleich einfacher, weil so, ja, nein, die Standards haben wir. Ja.
Mir ist vorher gerade noch was eingefallen, es gehört irgendwie zum Thema, aber es ist einfach so eine kleine Randanekdote. Ich habe auf Instagram letztens einen Sponsored Post über für FDP.
Liberalen. Okay.
Wo sie unterschrieben, wir geben die Umweltpolitik nicht auf und machen weiter. Klimaschutz ist halt nur gut, wenn es von der eigenen Partei kommt, weil irgendwie sind so Vorstöße von ihnen abgelehnt worden.
Ja.
Und sogar sie probieren jetzt irgendwie so, sich grün zu gehen.
Ja, ein grüner Anstrich, oder?
Ja.
Ja, logisch, aber ich meine, das... Also,
so recht.
Ja, aber das ist bei der FDP halt auch noch interessant, weil die sich gegenüber den Grünliberalen abgrenzen.
Ja.
Das ist, oder halt, ihnen müssen Paroli bieten, weil das so die sind, die ihnen alle Stimmen wegnehmen, oder?
Ja, das ist ja eigentlich für die FDP, das ist das eigentlich ja super, oder? Also so die Grünliberalen, weil das ist so...
An sich schon, ja.
Also weißt du, so aus dieser Perspektive, weil die sind so, ah ja, die sind grün genug.
Genau. Aber sie vergessen die Wirtschaft
nicht. Ja, genau.
Ja, genau.
Richtig.
Oh je.
Ja. Mhm. Ja,
gut.
Aber es ist...
Ja. Jetzt kann ich noch einen Call to Action machen.
Ja, also ich weiß nicht, sind wir schon durch? Ich weiß nicht.
Oder wollen wir noch etwas sagen?
Ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das Thema lädt mich immer so ein bisschen... Ich weiß auch nicht.
Ich weiß halt auch einfach nicht mehr, was man noch sagen kann. Also, das ist auch wirklich... Das ist, also eigentlich, weißt
du... Es ist mir allen klar, was wirklich passiert ist.
Ja, aber eigentlich...
Sagen, aber klar, Lösungen hast du gleich keine in dem Sinn.
Also ja, genau.
Lösungen jetzt auf einer globalen Ebene, die wirklich realistisch sind, sehe ich halt auch nicht.
Ja.
In dem Sinn.
Aber ich meine, also der Fridays for Future ist ja eigentlich ein internationales Phänomen.
Ja.
Oder? Das ist ja nicht einfach in einem Land konkret. Ja, genau. Von dem her hat das ja schon einen Hebel.
Mhm. Ja, das hoffe ich auch. Also effektiv.
Ja.
Ja.
Und die Frage ist, was ist, wenn die EU dort irgendwie ernsthaft was zustande bringt?
Mhm.
Also, weiß nicht, wie realistisch das wäre, aber denn das wäre dann schon der Schritt im Sinne von zumindest mal relativ viel von Europa wäre dann mal schon.
Mhm. Ja, ja.
Schon sozusagen geregelt. Also von dem her, wir haben eigentlich einen größeren Hebel wie noch vor 70 Jahren. Sag jetzt mal, wo es wirklich jedes Land noch einzeln eine Mumme kacke war. Also, ist halt die Frage.
Mhm. Aber ich glaube, wenn dann gerade so auf EU-Ebene noch was von Verbot und so kommt,
ja,
dann
das ist schon genau das Problem.
Sinkt genau wahrscheinlich die Popularität von EU noch mehr bei vielen Leuten. Also dort,
ja, ich verstand den Einwand.
Ja, aber jetzt ist ja bald irgendwie EU-Parlamentswahl, bla, ja, oder?
26. Mai.
Irgendwann bald, ja. In einer Woche oder was, ja. Dann bin ich auch mal gespannt, ob das dort einen messbaren Einfluss hat, die ganze Debatte. Das sollte es eigentlich, oder?
Bin ich mir relativ
sicher. Würde mich wundern, wenn nicht.
Ja.
Ja. Wir sind gespannt. Genau, jetzt kommt der Call to Action.
Okay.
Am 24. Mai, Freitag, ist weltweiter Klimastreik.
Mhm.
Also alle auf die Straße. Macht's. Gut. Gehen nicht arbeiten, sagen, es ist Klimastreik, ich muss auf die Straße. Und gehen auf die Straße. Ganz wichtig. Und ist das
auch in der Schweiz, in allen Städten?
Ja, ja.
Es gibt auch Demo, oder wie?
Mal, ja, genau. Wie das letzte Mal auch schon. Das ist einfach Demo. Überall. Es ist ja auch unterschiedliche Zeiten in unterschiedlichen Städten aus irgendwelchen Gründen. Ich verstehe nicht ganz,
wenn es
nicht
am
gleichen Zeit ist. Eins am Nachmittag in Zürich. Auf dem Münsterhof. Also ich nehme an, dass es eine Demo gibt, weil, aber da steht einfach Klimastreik, das ist nichts. Aber ich nehme an, dass es auch wieder eine Demo ist, wie das letzte Mal. Ja. Also bin ich nicht sicher, ob ich das mal auf Zürich gehe oder auf Bern oder gar nicht, vielleicht sonst wohin.
Schaffhausen steht da dort, wäre auch noch schön.
Schaffhausen, ja. Ja, ich wollte schon einmal hin, wo es ordentlich viele Leute hat.
Ja.
Also sonst macht es nicht so Spass. Sonst hast du halt einfach auch nicht das Gefühl, so von wegen, wir sind viele, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Ich bin ja Götti geworden im Januar und bin dort in St. Gallen, also ich bin meinen Götti-Bob besuchen gegangen und bin in St. Gallen dann an Klimastreik mit meinem Götti-Bob umgeschnallt. In so einer Tour, und das habe ich auch cool gefunden. Also, ist gut gewesen.
Ja.
So. Vor allem,
ja.
Hat ein bisschen symbolischer Charakter.
Also im Grunde genommen ist das ja jeden Freitag.
So, ja, logisch,
eigentlich.
Ja.
Aber dort ist es halt jetzt effektiv angesagt, als so, jetzt ist es weltweit und alle sollen kommen. So,
ja.
Von wegen. Und es ist halt überall.
Ja. Also dort habe ich eigentlich vor zum Gehen.
Ja, ich gehe auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Gut. Das ist das zum Klima.
Jetzt muss ich gerade schauen. ich hau noch einen random Artikel raus.
Ja.
Der ist sogar von der New York Times. Einer spannend gefunden. zum Thema Prokrastination. Why you procrastinate? It has nothing to do with self-control, das habe ich noch spannend gefunden. Wir haben das schon mal gehabt, so ein bisschen als ähnliche Aufhänger. Und die haben da so ein bisschen auseinandergenommen. Also ich weiß gar nicht, es ist schon ein bisschen her, seit ich das gelesen habe. Aber das ist die Idee, also das Ding ist nicht, es hat nichts damit zu tun, dass du nicht, dass du dich nicht beherrschen kannst, quasi, oder im Sinne von, also es gibt sicher oder einen ADHD-Fall, wo du dich einfach nicht konzentrieren kannst und darum etwas anderes machst, aber das ist eigentlich nochmal ein gesundes Ding. Aber im Volksglaube ist es ja oft so, aha, du kannst dich einfach nicht kontrollieren, darum machst du jetzt etwas anderes. Aber das Problem ist, dass du eigentlich, dass du negative Gefühle assoziierst mit dem
Task,
mit
dem, was du machen
solltest. Mit dem Task, was du machen solltest. Und dass das eigentlich das Problem ist, quasi. Und der Artikel leuchtet so ein bisschen aus und halt, was das eigentlich bedeutet. Und dass du eigentlich dann dir die Strategie überlegen musst, wie du das Problem angehst.
Ja.
Und wenn du das einfach als Faulheit anschaust, dann ist es wie, bringst du das Problem nicht gelöst. Mhm. Und also ich habe das Lesen habe gefunden, okay, ja stimmt, wenn du es so anschaust, ist es eigentlich oft das Ding. Weil bei mir ist es so, ich habe nicht selten Probleme mit Prokrastinieren, aber es sind oft Sachen, wo ich halt eben, wo mich nerven oder es
wird. Ja, so. Also mein typisches Beispiel ist ja Steuererklärung.
Oh ja.
Ich hasse die fucking Steuererklärung
jedes Jahr. Und ich bin so stolz, ich muss es einfach noch kurz einwerfen, ich habe es dieses Jahr fristgerecht abgegeben.
Ich auch.
Ich bin so stolz auf mich. Das keine erste Jahr. Keine Fristverlängerung. Ich habe es einfach vorgenommen. Die Frist wird nicht verlängert. Und auch wenn ich unter Tränen die Scheiße ausfüllen muss, es wird gemacht, fristgerecht. Und ich habe es geschafft.
Ich bin jetzt sehr stolz auf die Schweiz und auf das Liechtenstein, dass ich Quellensteuer zahlen darf und gerne nichts ausfüllen muss.
Ja, man muss es trotzdem ausfüllen. Ja.
Ja. Jedenfalls. Ja. Das ist so mein Hassding jedes Jahr, die Steuererklärung. Und eigentlich, eben, ich meine, wenn du es dann machst, merkst du, okay, eigentlich ist es eine Sache von einer halben Stunde oder so.
Ja.
Wenn du den ganzen Papierkram irgendwie findest, das ist halt der Punkt, oder?
Ja.
Und du musst halt diszipliniert sein, wenn du den Papierkram bekommst, musst du halt nicht mehr hin, du das wieder findest.
Ja, das,
so. Das ist halt der einzige, Griff der einzige Punkt. Eben ich auch.
Ja.
Und dann ist es nicht so eine Sache,
Schlussendlich. Ja.
Aber ja. Und vor allem eben auch jetzt, wenn du es online machen kannst oder halt mit irgendeiner blöden Software, dann kannst du meistens irgendwie das vom Vorjahr nochmal laden und dann musst du halt nur Zeugs anpassen da dran und dann ist gut.
Ja.
So, das macht schon alles viel einfacher. Das war für ihn noch viel schlimmer gewesen, mit dem, wo du alles auf das sauren Papier draufschreiben und so. Meine Fresse. Meine erste Steuererklärung habe ich noch so müssen machen.
Ja.
Ist nicht schön gewesen.
Ich bin halb auch umgestellt, vor ein oder zwei Jahren. Ja.
Ja. Aber nein, ja, das sehe ich, das mit der Prokrastination. Ja, ich meine, was dort hilft halt auch, ist irgendwie zu sagen, okay, look, du machst jetzt das, was dich anschießt und nachher darfst du dann das machen dafür.
Ja.
Du machst das schöne Ding so lange nicht, bis du das gemacht hast.
Ja.
Ja, das funktioniert recht gut, wenn es kurze Sachen sind, oder?
Ja, das genau.
Wenn es so ein open-ended Task ist, so à la Lern, keine Ahnung, XY oder so, dann ist es halt schwierig. Dann kannst du höchstens sagen, okay, jetzt lerne ich das für eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann darf ich irgendwie was anderes tun.
Ja, mit Lernen habe ich das Problem lustigerweise nicht so oft gehabt.
Auch nicht?
Irgendwie. Also nicht, dass ich das, nicht, dass ich immer gerne gelernt habe, aber ich habe wie, das ist so meistens, wenn ich in die Folie durchgehen musste, was ich einfach gemacht habe, ich bin die Folie durchgegangen und um mich sozusagen fokussiert halten, habe ich Notizen gemacht dazu. Die hast du nachher kübeln können, weil es eigentlich wurscht gewesen. Also die habe ich nicht gebraucht, aber es ist wie so, dass nochmal übertragen, aber das ist dann wie so mechanisch genug gewesen, es ist nicht schön gewesen, aber es ist wie so mechanisch genug gewesen, dass ich nie so wirklich Probleme hatte. Aber ich hatte
doch gelernt. Also der Druck groß genug gewesen jeweils.
Ja, weil du halt eine Prüfung
hast. Genau, du weißt, okay, übermorgen ist meine scheiß Prüfung, ich schaue besser das Zeug jetzt an.
Ja, richtig.
Bin ich am Arsch.
Genau. Oder? Genau, also es hat keinen Spass gemacht, aber ich hatte nicht das Problem mit dem Prokrastinieren gehabt, es ist einfach so.
Halt schwierig ist es halt wirklich mit so Tasks, wo entweder open-ended sind oder wo du nicht, oder wo kein Datum hast, wenn das passiert
sein muss. Richtig.
Das ist richtig schwierig.
Ja. Ja. Mir fällt so oft, genau. Das sind genau die Sachen, die kein Datum haben, wo man aber eigentlich erledigen sollte.
Ja.
Und jedes Mal machst du den Scheiß dann irgendwann und denkst, das ist gar nicht so schwierig gewesen.
Nein.
Wie zum Beispiel Scheiß entsorgen, was ich vor ein paar Monaten gemacht habe. Und das habe ich einmal gemacht, ja. Bin nicht lang gegangen. Also, weißt du, so.
Ja, also bei mir, ich bekomme den Namen so einfach so, ein, also weißt du, gerade wenn es so um Aufräumen oder Putzen oder sowas geht, dann komme ich einfach ab und zu so, irgendwann habe ich einfach genug Hass aufgestaut, dass ich das einfach dann auf einmal machen muss. Ja. Dann muss ich es aber auch richtig machen und alles auf einmal. Ja. So. Dann denke ich mir, dann bin ich so im Rausch, weißt du, von dem Aufräumen und Putzen und weiß nicht was. Ja. Dann mache ich an und denke, sehe ich noch etwas anderes, denke, ah, scheiße, okay, das mache ich jetzt auch noch gerade.
Ja.
Wem? Oder wird das auch gemacht? Und dann funktioniert es irgendwie. Also für solche Tasks, wie so Aufräumen und Putzen und so, funktioniert das für mich irgendwie dann. Aber es ist halt effektiv so, oder, dass es dauert ein Zeitchen, wo andere Leute das möglicherweise schon würden unangenehm finden, die Umgebung, bis ich wirklich den Leidensdruck entwickelt habe, von wegen, ja, jetzt ist es wirklich nicht schön.
Ja.
Aber genau das Vorgehen habe ich bei mir auch so bei der Uni und so angewendet. Dann einfach auch so wochenlang gewusst, okay, ich muss lernen, aber habe mich nicht dazu überwinden können. Ja. Oder eine Arbeit schreiben. Und dann ist es einfach so.
Schreiben ist ja schlimm, ja.
So die letzte Woche habe ich den Nacht durchgemacht und es hat dann immer funktioniert. Aber es staut sich dann einfach so lange auf, bis ich so viel drücke, bis ich einfach dann gerne darüber nachdenken kann, ob ich es jetzt machen soll oder nicht, sondern dann muss ich einfach so voll dahinter und gebe dann irgendwie alles drin. Ja, und habe dann so viel Energie, Kapazitäten, um das umsetzen.
Das ist eben die Frage, das ist eben noch interessant. Das wäre jetzt eben noch die Frage, was insgesamt in der Summe die bessere Strategie ist oder was macht dich glücklicher? Das irgendwie vorzu zu machen, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt halt jeden Tag eine Stunde irgendwie an dieser hohen Arbeit zu schreiben oder zwei Stunden und dafür den Rest vom Tag irgendwie nichts zu machen und dafür hast du halt nicht den Stress vor dem Abgeben. Oder bist du insgesamt glücklicher, wenn du sagst, ah, fuck it, ich mache jetzt zwei Wochen lang nichts und dann mache ich meine Scheissarbeit.
Ich glaube, beides kann funktionieren. Aber ich weiß, es gibt so die Schriftsteller, wo das mega krass 9-to-5 machen. Ich glaube, der Kappel ist so ein Fall. Ja. Das kann ich mich noch mega gut erinnern, der ist schon mal bei uns im Gymnasium gewesen. Hat er lässig gehalten und jemand im Publikum hat ihn gefragt, wer er denn so schreibt. Und er hat dann gesagt, ja, es ist ja wirklich 9-to-5. Also er steht halt am Morgen auf, macht einen Kaffee und dann fängt er an zu schreiben. Und es gibt, glaube ich, viele Schriftsteller, die das so machen. Das Ziel ist gerne, dass du viel produzierst.
Ziel ist, dass du etwas machst.
Ziel ist halt, dass du es machst. Es ist wie, es gibt keine Ausrede. Du musst schreiben, auch wenn alles scheiße ist und du alles wieder löschst.
Ja.
Du musst geschrieben haben. Ich glaube, es gibt keinen Ausweg.
Ja.
Nicht, ich fühle mich heute nicht danach, sondern ja, scheiße, dann schreibst du halt einfach das Wort Palme auf 15. Das böse, weißt du, was ich meine? Aber das ist wie so, nee, es gibt keine Ausrede. So, du wird einfach geschrieben, fuck it. So. Das ist schon, also bei mir geht es so, unter anderem im Sport.
Okay, ja.
Also ich einfach meinen Rhythmus, da gibt es keine Ausrede.
Ja.
Ist einfach so. Also es gibt, außer ich bin krank. Also wenn ich das Gefühl, okay, ich bin wirklich krank, aber das ist dann so, dann weiß ich es.
Ja.
So. Aber wie so, ich habe keine Lust oder so, selbst wenn ich zu wenig geschlafen habe, ist fuck it. So. Einfach jeden zweiten Tag. Irgendwie.
Ja, das funktioniert halt, wenn es nicht irgendwie zum Beispiel vom Wetter abhängig ist oder irgendetwas, oder?
Ja.
Dann geht das halt.
Aber das ist halt Ausrede, oder? Weißt du, was ich meine? Du kannst immer Sport machen, der nicht vom Wetter abhängig ist.
Ja, kannst schon, ja. Ja, stimmt schon.
Ja.
Ja. Dann ist es halt einfach ein bisschen so, dass, dann musst du halt irgendwie, es ist halt immer ein Kompromiss.
Oder? Ja.
Also jetzt zum Beispiel, ich habe keinen Bock irgendwie in ein Fitnessstudio zu gehen.
Das verstand ich.
Überhaupt nicht.
Ja, das ist.
Das ist, glaube ich, etwas, es widerspricht mir einfach. Ja. Und ich fahre gerne Velo von außen, oder?
Ja.
Und für das muss ich halt einfach schönes Wetter haben. Es geht halt nicht anders.
Ja.
Und das war jetzt ein echt beschissener Frühling gewesen. Wirklich scheiße fürs Velofahren.
Ja, in den letzten paar Wochen schon, ja.
Ganz am Anfang war es gut gewesen, im März oder so.
Ja, das war gut gewesen, ja.
Ein paar Tage konnte ich dort fahren, aber jetzt.
Ja.
Mega scheiße. Letzten Monat oder so ist mega scheiße.
Ja. Könntest du dich jetzt in die Spinning Class gehen? Irgendwie?
Spinning Class?
Das ist auch so, du bist so in einer Gruppe, in einem Raum und hockst auf einem Velo und dann läuft so motivierende Musik.
Ich habe so ein Velo daheim und das benutze ich ab und zu, aber jetzt auch nicht so häufig, dass ich.
Okay.
Ja. Ja. Nein, das ist so etwas, was ich nie würde machen. Also weißt du, so unter Leuten irgendwie das machen, ich sehe den Sinn nicht dahinter. Irgendwie.
Ja, es ist halt motivierend für gewisse Leute, dass es halt einen Termin gibt, wo sie dort hergehen kann. Ich funktioniere
ja, nicht okay, so, ja.
Aber
ja.
Und du musst halt dann.
Ja.
Das ist eben, hast du einen
soziale Druck. Also, wenn du irgendwie die Leute kennst und die,
ja, ja.
Du weißt, okay, ja, die kommen auch und dann,
ja.
Oder, dann ist es was anderes.
Ja. Aber
jetzt einfach mit x beliebigen random Leuten in einem Fitnessstudio ist es halt wirklich egal.
Ja, ja.
Weißt, du kannst es auch daheim machen, das kommt genau nicht drauf an.
Ja.
Weil die kennen dich nicht, du kennst die nicht, du redest nicht mit denen. Es ist einfach so
ja.
Völlig wurscht. Die kümmern jetzt nicht, ob du kommst oder nicht.
Ja, ja. Ja. Ja, ah, ja. Ich bin auch nicht der für Gruppensport.
Ja.
So, ich brauche Flexibilität, aber es ist so ein bisschen, ja. Aber das ist, ja. Aber der Killer für mich sind wirklich Sachen, die man nicht erledigen muss, aber sollte und aber kein Enddatum haben. Mhm. Das ist so. Dort habe ich am meisten Mühe.
Hm.
Ja, und dort gehört so ein bisschen die Steuererklärung dazu. Die hat zwar ein Datum, aber...
Aber es ist flexibel.
Oder? Es ist eben halt leider also flexibel.
Es ist im Fall auch wirklich Wurscht, wenn du erst irgendwann im Anfang April das hier abschickst. Also ja. Das mit 31. März ist so.
Ja, ja, habe ich auch.
Kümmert niemand
bei uns. Aber,
also,
ja, ja, aber. Aber trotzdem, ja.
Ja, ja, aber ist klar, oder? Also, ist halt schön, wenn du es gemacht hast.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und dort ist eben übrigens oder der Punkt. Steuererklärung, das ist ja nicht, dass es dich langweilt und du dich nicht unter Kontrolle halten kannst, sondern es ist so, scheiße, habe ich alles,
ja, ja.
Ich bin es richtig an und auch scheiße, ja. Es gibt ja noch Abzüge, die ich machen könnte,
genau.
Aber ich weiß die gar nicht und dann, das nervt einen, wenn schon so,
ja.
So dass man keine Lust hat auf die Scheiße.
Absolut, ja. Ich bin immer so, also ich weiß wirklich so, inzwischen mit 31 habe ich angefangen, ein bisschen Übung, meine fucking Steuererklärung zu machen.
Ja. Das
ist eigentlich auch absurd, oder?
Ja.
Das ist viel zu spät.
Lernt man auch nicht in der Schule?
Nein.
Verstand ich nicht, wieso?
Verstand ich auch nicht.
Ja, ist so.
Ja, ist absurd. Aber ja, und inzwischen rege ich mich nicht mehr ganz so fest auf. Aber es gibt immer noch so Sachen, weißt du, was mich einfach nervt. Wegen, da steht irgendein Scheissdreck in der Steuererklärung und das Wort ist halt einfach ein anderes als das, was auf dem huren Papier steht,
ja.
Auf dem du die Zahl findest und
ja,
die abtippen musst.
Ja.
Wenn du das gleiche Wort würdest, dann wüsstest du, das ist die Ziele da.
Ja.
Ist aber irgendwie leicht anders formuliert oder weiss nicht was und dann weisst du es schon nicht mehr und dann musst du dir überlegen oder weiss nicht was und denkst am Schluss, scheiß drauf, komm, es ist die Zahl, komm, passt schon. So, oder? Und das ist halt scheiße, das solltest du halt nicht machen eigentlich.
Ja. Aber
es gibt halt keine andere Möglichkeit. Irgendwie. Also es ist so.
Ich finde das immer ganz okay. Mittlerweile habe ich mich mit bürokratischer Sache
irgendwie
so arrangiert, dass ich einfach, ich mache das alles, wo ich weiß und dann schicke ich sie und wenn irgendwas nicht passt, dann fragen sie schon nochmal nach.
Ja, ja. Nein, das ist glaube ich auch der richtige Ansatz. Aber,
ja.
Also dort darf man nicht so perfektionistisch sein, kommt man nie hin. Das ist schon richtig, ja. Aber es ist auch so etwas, muss man lernen, oder? Du hast wie so, ich meine, am Anfang hast du das Gefühl, du unterschreibst am Schluss, ja, ich schwöre, dass das alles der Wahrheit entspricht und so weiter. Nichts als die Wahrheit. Und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, scheiße, okay, wenn jetzt da, die bekommen mich dran und so und dann muss ich irgendwie Strafe zahlen und hast nicht gesehen und weiß nicht was. Ja. Könnte ja auch alles passieren, aber andererseits, ja. Ja, muss man halt ein bisschen lockerer sein. Naja, gut. Ja. Ja, schön abgeschwiffen, die Steuererklärung. Sehr gut. Ja.
Ja, ich habe noch sonst was gelesen. Von der Liebe Republik, da wollen wir eigentlich auch noch kurz darüber reden, oder?
Ja.
Da haben wir letztes Mal schon.
Ja, wir haben bestimmt letztes Mal auch schon irgendwie.
Sebi hat sicher eine Meinung zu dem.
Ja, zwei haben wir Meinung.
Ja. Ja, nein, ich habe mir so ein bisschen, lustigerweise hat die Republik so ein bisschen auf Twitter mit abonniert.
Mhm.
Und dort fliegen so Artikel an mir vorbei und die dann in den Bookmarken und dann lese ich sie halt ab und zu. Meistens in der Vorbereitung auf den Podcast. Aber das habe ich tatsächlich als Audioform gelesen. Gehört.
Lost halt.
Ja. Lost, genau. Genau. Und das war von einer non-binären Person namens Sascha. Und die Person hat das auch eingelesen. Mhm. Und das habe ich sehr schön gefunden, dass sie das Format auch so machen irgendwie. Der Ferdi hat zu Recht kritisiert, dass sie das nicht als Podcast-Feed anbieten. Mhm. Das prangere ich da an dieser Stelle auch an.
First, da gibt es Abhilfe.
Da gibt es Abhilfe. Ich weiß nicht, ob die offiziell machen wird.
Nein.
Machen wir nicht.
Also man kann nachfragen, falls das...
Man kann nachfragen. Ja. Es könnte ein Feed geben.
Ja, vielleicht.
Ja. Wer weiß. Ja. Genau, darum habe ich das ein bisschen gelost. Da hat es sehr spannend gefunden. Ich finde das Thema sowieso spannend. Mir kommt gerade noch in den Sinn. Nein, ist gut. Ah ja, doch. Kann ich gerade nachhängen. Als Tipp. Genau. Und erzählt, das ist ein Vierteiler, glaube ich. Sogar. Und erzählt einfach so ein bisschen ihre, oder ja, die Person, die Story von dieser Person quasi. Was hast du es mitbekommen? Du schaust so, als ob du so gelesen hättest.
Ich habe es selber nicht gelesen, nein, aber ein bisschen, also verfolgt Sascha schon,
ja,
jetzt über das letzte halbe Jahr irgendwie.
Okay.
Ein bisschen,
ja,
gemacht. Und du findest recht spannend,
ja,
und auch auf eine schöne Art und Weise, wie es, ja, so aufbereitet wird, so aus einer recht persönlichen Perspektive raus, ohne so gross anprangern, sondern einfach völlig so,
ja,
eigentlich aus alltäglichen Erfahrungen,
ja,
aus dem Leben raus, so größere Fragen eigentlich aufwerfen oder so aufklärerische Arbeit,
ja,
leisten ein bisschen.
Völlig.
Finde ich mega schön.
Ja. Ich habe es mega schön gefunden. Ich habe es gelassen, aber jetzt zum Kochen und zum Essen. Mhm. Auch der Vierteiler habe ich mir reingezogen und ist auch wirklich schön gelesen. Und eben, wie du siehst, völlig nicht aufgeregt, sondern einfach so quasi die Sicht einfach, mhm, so die innere Sicht und wie reagiert die Gesellschaft drauf. Mhm. Und auch einfach persönlich irgendwie, also Sascha ist ja irgendwie als Frau aufgewachsen, ein Stück weit, hat sich dann sogar Brüste entfernen lassen. Ja, das war sie gewesen. Ja, genau. Und erzählt halt auch, wie sie oder ja, mit dem umgegangen ist. Und das ist schon auch recht krass. Also wie so, was das so, das Umfeld, wie das Umfeld reagiert und was man halt so mit überkommt. Und ich finde es halt cool, dass die Republik so Zeugs macht, was halt jetzt nicht irgendwie an der Aktualität, also natürlich ist es ein aktuelles Thema, aber es gibt nicht den Aufhänger oder einen, dass es jetzt etwas ist, wo jetzt gerade auf der Agenda ist, sondern dass sie auch für so Zeugs Raum haben. Da habe ich sehr schöne Serie gefunden. Mhm. Also lohnt sich sehr. Ich hatte Teil 1 verlinkt, aber es geht dann schön weiter, Teil 2, Teil 3. Und für so Leute, die gerne Podcasts hören, kann man eben auch hören. Von dem her finde ich das gut. Und gerade so ein bisschen anknüpfend zu dem Thema, das war gestern, im Kino gewesen, und habe einen Film geschaut, der heißt Grenz. Schwedisch. auf Englisch heißt er Border. Und der ist sehr schön gewesen. Der spielt, also der hat eigentlich nur am Rande mit dem Thema zu tun. Also so, die Hauptperson ist eigentlich auch ein Stück weit intersexuell. Man weiß es nicht so genau. Es wird nie so recht aufgelöst. Ist ein recht spezieller Film, also nur als Warnung, Ali. Recht speziell, aber sehr gut. Also kann ich sehr empfehlen. Und spielt, ob jetzt mit dem Geschlechtsidentitäts-Ding. Also habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Das nur so als Empfehlung am right. Rande.
Cool.
Du hast ja noch eh noch Empfehlung, so Republik.
Stimmt.
Nämlich,
können wir gerade auch noch gehen, wenn wir so ein bisschen
beim
Lassen und so weiter gewesen sind.
Mhm.
Da gibt es in der Republik eine Podcast-Serie,
mhm,
die heißt Zündstoff. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Habe ich gesehen, ja. Aber nicht gelöst.
Genau. Und das ist jetzt so eine Story, die ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ist halt auch eher speziell und eher sowas, ja, wo ein bisschen ab von der Welt ist. Es geht um, also die Geschichte ist von so einem Messi, also ein Typ, der irgendwie einfach Zeugs hortet.
Mhm.
wo irgendwie gewohnt hat in Knonau. Also da so im Zürcher Ober, weiß nicht was, Umfeld,
ja.
Land. Und was dann, und dann halt seine ganze, ja, halt so ein bisschen seine Geschichte mit der Behörde und so weiter und wie er halt Probleme gehabt hat, sozial in dem Umfeld von dem Dorf, weil jeder kennt sich und so weiter. Und er hat halt dann irgendwie, er hat irgendwie ein schönes altes Haus dort gehabt und hat irgendwie halt seinen Garten und das Haus und alles vollgestellt, ja, mit Zeugs und so weiter, oder? Und das hat den Leuten nicht gepasst, weil Dorfbild und weiß nicht was, oder? Ja. Haben die Leute halt nicht cool gefunden. Und schlussendlich, was dann halt passiert ist, ist, dass sein Haus abbrennt ist. Also, da hat es einen Brand gegeben, und es gibt eine gewisse Vermutung, dass der Brand geleitet worden ist.
Mhm.
Weiß man aber nicht so genau. Die Entwicklungen sind dort irgendwie ins Leere gelaufen und so weiter, bla bla bla. Jedenfalls, um die ganze Geschichte geht es. Und es ist erzählt von einer Journalistin und der Tochter von dem Typ, wo dort, um das halt geht. Und es ist interessant. Kann man machen. Ja.
Ja. Ich finde Messi-Geschichte jetzt eh ganz schön.
Ja.
Der Trend hin zum Minimalismus und Marie Kondo und so weiter geht.
Genau.
Also mehr Messi-Geschichte.
Da gibt es, eben genau, und da gibt es, und das ist halt ein vierteiliger Podcast, der auch recht gut produziert ist, mit schönen Soundbites und Atmo und einfach gut produziert
auch. Ja.
Also, und Interviews und so weiter.
Und also der ganze Zündstoff-Podcast geht um ihn.
Genau,
um also den
es
Fall.
Es geht um den Fall, um die Geschichte.
Okay, halt,
ja. Bisschen, ja. Und
so ein bisschen True Crime.
Genau, so ein bisschen, ja. Yeah. Oder, also, und es geht natürlich dann auch so ein bisschen um wie ist sie aufgewachsen in dem Umfeld und so weiter und Familie und weiss nicht was. Und ja, und genau, und das ganze Zeug. Also es ist spannend. Kann man sich anschauen. Es sind irgendwie, es sind ein paar Teile. Ja, irgendwie fünf Teile oder so. Fünfteiliger Podcast, jeweils so, keine Ahnung, 40 Minuten oder so pro Folge. Ist gut. Kann man machen. Das ist eben noch cool, jetzt, wo es so einen Feed gibt.
Der ominöse Feed.
Ja.
Kann
man auch das Zeug einfach mal hören. Super, oder?
Einfach so,
ohne Aufwand. Also, dort, wo ich auch sonst Zeug höre, kann ich jetzt Zeug von der Republik hören. Das ist der Wahnsinn. Die Technologie.
Ja.
Das ist der Oberhammer. Ist
gut, haben wir den Feed erfunden vor 3 Monaten.
Genau. Richtig. Ja, nein. Weil sonst habe ich immer noch so Mühe mit der Republik, weil ich einfach nichts, ich lese einfach nicht Artikel. Das ist auch nicht meine präferierte.
Das habe ich jetzt gerade noch fragen wollen, was ihr so
konsumieren,
wie ihr so Medienkonsum insgesamt, oder was ist eure Wahrnehmung?
Also ist und ich bin sicher, da gibt es enorm viel spannendes Zeug, wo ich einfach nicht mitbekomme. Weil das nicht mein Medium ist. Aber auch ein gedrucktes Medium ist nicht mein Medium. Weißt? Es ist einfach so, ich lese einfach keine Artikel. Es ist nicht so, wie ich. Ich bin nicht so empfänglich für das, oder ich habe nicht so den Durchhaltewillen, das mir anzuschauen. Aber wenn ich es auf den Ohren habe, wenn mir das jemand vorliest, oder weiß nicht was, das ist etwas völlig anderes für mich, dann ist es klar, oder? Dann passt es in meinen sonstigen Ablauf mit Podcasts hören und so weiter super rein und dann konsumiere ich das alles. Das ist gar kein Problem. Das ist einfach das falsche Medium für mich. Aber ja. Thomas hat ein bisschen weniger Problem mit dem Zeugs lesen.
Ja, unter anderem, wobei ich lese es halt auf dem Handy.
Okay.
Also ich hocke halt auf Couch, wo ich gerade drauf hocken.
Ja.
Und dann lese ich es halt ab und zu, aber lang kann ich es auch nicht machen. Es ist immer halt so ein bisschen, ja. Aber es ist für mich halt so viel Arbeit, Entspannung, dann lese ich halt mal noch sowas.
Mhm.
So, das mache ich noch gern. Aber bei mir fehlt auch fürs lange Zeug, fehlt mir auch irgendwie einfach so der. Ich habe einen E-Reader, aber bis ich das Zeug da drauf habe.
Ja, ja. Das müsste auch automatisch irgendwie dort drauf landen.
Ja, das hätte ich halt gerne bei der Republik. Ich hätte gerne ausgewählte Artikel einfach auf meinen E-Reader und dann könnte ich es dort lesen.
Weil einen Knopf kannst du drücken auf der Website im Grunde genommen oder auf der App und sagen da auf den E-Reader
und dann wird es. Und ich habe mich gefragt, kann ich mir den Workflow bauen?
Ja.
Weil das wäre nämlich, wär nämlich ein geiles Side-Project, wo ich auch wirklich Bock hätte und Zeit investieren, wäre so ein Link zu bla.
Ja.
Link to E-Reader Ding, weil das Gefühl, das wird echt was bringen, das bräuchte ich auch. Und das Zeug ist eben da, weißt du, Amazon hat eine E-Mail-Adresse, wo du Zeug schicken kannst und das landet dann als Artikel bei dir. Aber es ist einfach nicht optimiert. Amazon hat immer noch die, es ist ein Buch.
Genau.
Sicht. Und das, die Metapher stimmt einfach nicht.
Ja.
Ich bräuchte eigentlich so einen Feed, ja? Ein Artikel-Feed. Wo halt oben dran ist der Neueste und dann geht es nach unten dran, Titel, da ist der Text fertig. Aber sie denken halt immer noch in Bücher und Kapitel. Und
ja, das kannst du sicher irgendwie bauen.
Aber sie haben ja Magazin, also es gibt ja E-Reader-Magazin, aber das ist halt alles kuratiert. Und ich bräuchte das aber halt für Webseiten-Links. Das ist ja auch so eine Idee, die ich schon lange mit mir rumträge, wie man das irgendwie lösen könnte. Aber ja. Das Schöne am E-Reader ist auch, dass ich nicht abgelenkt würde, weil noch WhatsApp da und Twitter noch dort und so, das nervt mich alles. So.
Ja.
Also es ist gut genug, aber eigentlich hätte ich das gerne auf dem
Voll,
E-Reader
und
bequem.
Ja, absolut.
Ich löse das noch.
Ja, wir sind ja in der schönen Lage, dass wir solche Probleme auch mal
lösen können. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Republik, also ich verfolge es jetzt wieder ein bisschen mehr und ich verfolge es hauptsächlich über Twitter, also ich kriege wie so den, da ist ein Link, so spannend, manchmal lese ich kurz rein, aber meistens lese ich den nicht gerade sofort, sondern das einfach zuerst mal bookmarken und dann konzentriere ich mich später. Ich habe das Gefühl, sie gehen jetzt gerade recht Gas im zweiten Jahr. Ich habe mir wirklich ein bisschen überlegen müssen, ob ich es verlängern will, weil im ersten Jahr habe ich eigentlich ich habe es zu wenig konsumiert.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, lohnt es sich für mich nicht.
Ja, genau. Hart. Aber ich habe das, für mich, mein zweites Abo ist jetzt bewusst, also als Spende so im Kopf quasi. Ich spende einfach für guten Journalismus. Mit der Hoffnung, dass sie das Angebot noch so ein bisschen in meine Richtung pushen. Stichwort Feed. Der muss her.
Gut, so. Weißt, wir kennen ja eigentlich die Leute, oder?
Ja, klar.
Also wir könnten eigentlich auch mal anklopfen und sagen, schaut, Jungs, da die Prio, die muss einfach rauf auf dem Zug.
Ja. Genau. Nein, und eben, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, sie haben vor allem aufgehört mit ihren super langen, also nicht aufgehört, das stimmt nicht, aber sie haben mehr Fokus auf kürzere Sachen gelegt, was ich eben auch gut finde. Also, ich finde, man muss so einen Punkt in einigermaßen Kürze bringen können. So. Aber ich habe auch ihre USA-Reihe gelesen damals, das haben wir mal besprochen. Die ist ultra lang gewesen, aber halt auch spannend. Also, das finde ich cool. So ein langes Format ist ja auch schön. Aber das haben sie ja, glaube ich, mega gehört, so von ihren Verlegern, dass sie halt viel zu lang sind. Und das ist schon mein Problem gewesen. Und ich habe das Gefühl, die vielen Sachen, die ich letztens gelesen habe, sind recht cool gewesen. Und sie haben auch. Sie haben jetzt ja mehr so richtig Feuer da aufdingst und machen auch so Buchbesprechungen, das finde ich eigentlich recht cool. So das Format. Und für mich fühlt es sich jetzt im zweiten Jahr nochmal recht geil an. Ich habe das Gefühl, sie haben jetzt nochmal recht Fahrt aufgenommen. Es ist wie so im ersten Jahr haben sie wie viel machen wollen und nicht alles erreicht oder so. Sie haben schon einen Frust rausgespürt im Sinne von, oh fuck, und jetzt habe ich das Gefühl, wie es so, dass ihr zweites Jahr hätten sie nochmal Energie gegeben. Das war so ein bisschen mein Eindruck gewesen.
Ja, das sind sie doch auch am Finden gewesen. Jetzt
ja, voll. Also es ist schon null Vorwurf. Ich habe jetzt gut, dass sie einen schlechten Job gemacht haben im ersten Jahr, aber du hast richtig gemerkt, es ist irgendwie noch so die Handbremse drin, ein Stückchen weit. Und ja, ich habe das Gefühl, sie sind noch so Social-Media-mäßig so ein bisschen auf der Handbremse gewesen im ersten Jahr. Und das habe ich das Gefühl, ändert sich jetzt auch ein bisschen. Also beziehungsweise sie haben Leute, die ob jetzt mehr auf Twitter aktiv sind, was ich noch cool finde. Aber es ist jetzt meine Sicht auf die.
Voll.
Wie siehst du?
Ähnlich, also ich habe es jetzt so im ersten Jahr hat es so zwei, drei Sachen gegeben, auf die ich irgendwie aufmerksam geworden bin, wo ich mich nachher auch jetzt nicht damit auseinandergesetzt habe. Ja. Also vor allem halt das Baukartell-Ding, Graubünden. Es ist halt so wahrscheinlich das Wertvollste gewesen, was sie gemacht haben, oder wo dem am nächsten kommt, wo sie so anstreben. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, dass also ich bin mir nicht sicher, ob es damit zusammenhängt, dass ich eben mehr Zeit hatte und dadurch halt auch mehr verschiedene Sachen gelesen habe,
ja.
Weil davor halt recht eingespannt war und eh schon so im
Media-Business drin war, ja, logisch,
und dann
ja,
habe ich halt so recht gezielt oder halt das, was ich irgendwie verwerten konnte,
ja.
Auch mehr konsumiert, und jetzt ist es halt wirklich so aus eigenem Interesse raus.
Ja.
Aber ich hatte so das Gefühl gehabt, dass sie vor allem auch recht viele neue Leute haben, die schreiben,
ja.
Oder wo Sachen produzieren. Und durch es wird auch das Angebot um einiges heterogener. So. Also es ist trotzdem
und mehr Gastautoren, oder? Das ist mein Eindruck.
Genau, ja.
Ja.
Also es ist trotzdem irgendwie eine Stimmung so, aber eben es gibt auch viel mehr Sachen, wo nicht so Journalismus für Journalisten ist, sondern wo dann auch so stärker aus dem Leben rausgegriffen ist, eben so für die Tatsache oder das, was Sascha jetzt gemacht hat zum, ja, Beispiel. Oder irgendwann habe ich so einen Artikel gelesen, recht schön poetisch verfasst, Artikel über einen Hund. So.
Ja, ja.
Und dann halt so Zeug würde ich so sagen, keine Ahnung, würde jetzt nicht so lesen oder würde jetzt nicht so auffallen, aber dort habe ich es recht schön gefunden, weil, ja, es halt so als Ergänzung irgendwie dazu ist zum ganzen dem Heart-Affecting irgendwie, wo es so
yeah, ist,
oder halt, dass es so ins Politische geht und, oder so auf einer abgehobenen Ebene irgendwie stattfindet, was ja recht oft bei Republik so der Fall ist. Und ja, so Sachen habe ich dann recht schön gefunden. Das ist so ein Artikel gewesen, den ich auch meiner Mama schicken konnte. Und ich dachte, okay, der interessiert sie auch. Und ja, und ich hatte so das Gefühl, dass sie eben so ein bisschen aus dieser Bubble ein bisschen ausbrechen wollen. Oder auch mehr junge Leute noch dazugeholt haben, die halt ein bisschen frischen Wind irgendwie reinbringen.
Ja.
Ja.
Aber ohne jetzt nicht übertrieben cool zu sein oder so. Also weißt
du,
ja, voll. Das ist mein Eindruck gewesen. Wir sehen so, sie sind nicht so Clickbait oder wenn, dann sehr raffiniert, sagen wir, ja, mal so. Also, das ist das.
Ja, sie werden nie weiß sein.
Ja.
Das ist auch klar. Das ist ein anderes Zielpublikum.
Ja. Und ein anderes Geschäftsmodell.
Und das auch noch, ja.
Ja, aber das ist halt so. Das darf man, ja, nicht vergessen. Sie sind schon sehr privilegiert, was das betrifft.
Ja.
Es ist ein Stück weit, und ich glaube, viele von den Leser sind so eingestellt wie ich, wo das halt, wo sich's leisten kann, sowas zu unterstützen.
Ja,
voll, ja, voll. Und es funktioniert halt nicht in dem, oh, ich gebe jetzt 20 Stutz aus pro Monat, jetzt muss ich aber mal besser mal liefern, sondern ich finde, ja, so, hey, look, das spende ich euch, weil ich das Gefühl habe, dass ihr eine coole Truppe sind.
Ja.
Die bin halt, bevor sie überhaupt gestartet sind, halt an der Veranstaltung gewesen und halt gespürt, wie die so ticken. Und ich kenne den einen Programmierer von denen, kenne ich halt persönlich, und es ist so ein bisschen wie, ja, ich habe noch einen Bezug zu denen und habe einfach einen guten Eindruck gehabt. Mhm. Das ist sehr viel Goodwill, und ich glaube, sie haben viel Goodwill von den Leuten,
cool,
die das nicht so anschauen wie ein anderes Zeitungsabo, wo halt, also das ist schon ihre grosse Stärke,
yeah,
dass sie halt nicht anonym sind und einfach ein Medien-Ding, ein gesichtsloses Medien-Ding, sondern halt sehr, sehr auf persönlicher Ebene funktionieren. Und es fühlt sich halt, also sind sie eigentlich, aber sie sind eigentlich journalistische Genossenschaften. Das finde ich eigentlich sehr, ja, modern und cool. Und darum habe ich das noch kurz zum Überlegen gefunden, mal, das mache ich jetzt. Ich habe gefunden, wie so, welches das Geld wirklich ausgehen? Und ich finde, ja, fuck it. So. Ich meine, es sind 240 Stutz, aber ich meine, ja, wieso nicht? Und vielleicht baue ich eine Mini-E-Reader-Integration und dann wird das nett. Ja,
genau.
Ich lese immer nur alle Artikel, die ich gratis über Social Media lesen kann.
Okay.
Muss ich mir vielleicht dann nochmal überlegen.
Ja. So. Ja. Ja. Aber eigentlich, immer wenn du einen Link hast, kannst du ja lesen, oder?
Voll, ja.
Ja. Von dem her, ich kann dir einfach auch die guten Sachen einfach zuschicken.
Ja, es ist schon, also wenn ich dir noch Sachen sage, ich denke, das könnte noch spannend sein, dann schaue ich, was sie auf Twitter postet haben.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Bin ich sicher, geht das auf bei denen, von wegen, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen.
Also ja, nicht zwei Drittel von den Abonnenten übernehmen können, irgendwie, ja, sowas. Das ist so eine Grössordnung.
Ja.
Was, glaube ich, gut ist für sie.
Und ihre Strategie jetzt mit Links posten, also dann doch irgendwie, es gibt doch halt irgendwo die Share-Links, wo du halt irgendwie gratis kannst und so weiter. Und es ist ja irgendwie eingeschränkt oder so.
Ja, aber es ist einfach, sobald du den Link hast, kannst du es lesen.
Ja. Ah, ist das so.
Aber du kommst halt nicht auf eine Übersichtsseite. Ja, ja. Kunst, glaube ich, schon, aber ich weiß nicht, was dann passiert, aber dann hast du auch so eine Willkommensseite im Sinne von, hey, melde dich an, bla bla bla.
Ja.
Aber halt, wenn du auf Social Media auf einen Link klickst, kommst du halt drauf und dann kommt noch so eine klassische, statt Cookies, steht dann einfach dort, bitte, also halt so eine quasi.
Ja, bitte überleg doch.
Paywall, ja. Ultra Light so.
Ja, dort habe ich auch schon aufs Versehen draufgeklickt, ja. Und ich Cookies wegklicken habe.
Ja, ja, es fühlt sich, aber ich glaube, mit dem spielen sie auch so ein bisschen, dass du auf Cookie-Warnung klickst so, und dann, jetzt ist gar kein Cookies.
So. Genau, das ist so das Wikipedia-Banner, oder?
Ja, genau, und es nervt ja. Also, nerven, das ist jetzt überhaupt nicht als Kritik gemeint, aber ich, wo ja zahle dafür, benutze halt einen Browser, wo meine Cookies nicht speichert.
Ja,
das heißt, wenn ich den Link anklicke und immer so, zahle doch dafür, mache ich schon.
Lass mich in Ruhe,
ich zahle ja schon. Aber ist jetzt keine Kritik, das kann sie nichts dafür, dass ich das so eingestellt habe. Aber also, auch technisch finde ich, haben sie es recht im Griff. Also sie sind recht innovativ, weil wenn du, ich habe mich jetzt gerade, ich habe gestern Abend und heute Morgen noch also ein bisschen vorbereitet auf einen Podcast und ein bisschen Zeugstory gelesen. Und dann habe ich mich bei der Sendemaschine, die ich sonst nicht benutze, angemeldet bei Republik. Und dann kommt tatsächlich auf der App, kommt dann, willst du dich anmelden.
Okay.
Also du musst eigentlich auf der App nochmal kurz bestätigen und dann bist du eingeloggt. Also du musst dir auch kein Passwort mir merken, was ich einfach mal sehr, das passt okay, so, ist sehr smart. Das ist auch so, die denken halt einfach mit, dass Leute kein Passwort haben wollen. Und das finde ich eigentlich super. So. Ja. Und dann bist du halt eingeloggt und hast deine Session dann eben auf der App. Da bist du, glaube ich, einfach nur so eine Websicht auf ihres Zeugs. Also ich habe das Gefühl, die sind sehr smart unterwegs und machen, obwohl sie halt alles selber schreiben und alles open sourcen, was so gefühlt ineffizient tönt, habe ich das Gefühl, machen sie es aber trotzdem noch recht geil. Finde ich drum sympathische Truppe. Ja, du hast noch ein paar andere Podcast-Empfehlungen.
Genau, ich habe noch andere Podcast-Empfehlungen, wenn wir gerade dabei sind. Das eine ist, der hat sogar die Steffi mir empfohlen.
Ah ja.
Und seither höre ich den und finde ich gut. Der heisst Spin am Sonntag. Mit wahrscheinlich zwei Brüdern. Die heißen Andreas Cassé und Tom Cassé. Von dem nehme ich an, dass das Brüder sind. Der eine ist Medienverantwortlicher bei einer Schweizer NGO und der andere ist politischer Philosoph. Und sie schreiben, in diesem Podcast reden sich beide um Kopf und Kragen.
Okay.
Und es geht so ein bisschen um, also sie, der Aufhänger ist jeweils die Sonntagspress. Ja. Also sie lesen dann irgendwie, keine Ahnung, halt, was am Sonntag so geschrieben wird von irgendwelchen Zeitungen.
Aha.
Und reden dann über die Themen dort, wie die dort dargestellt werden und so weiter. Was der Spin ist dahinter. Mhm. Und so. Und das ist ganz, ganz interessant. Das ist für mich nochmal so eine Blick in die ganze News, der ganze News-Zirkus, wo ich sonst ja nicht so habe. Also mal abgesehen vom heute Morgen,
wenn
ich los, vom SRF, der Podcast. Genau. Und das andere, was ich noch los, ist der Podcast von der Norsklehrer Karenze. Und das ist ein Podcast zum Norwegisch lernen. Also wenn Norwegisch lernen will, das ist ein super Podcast.
Du bist das gleiche für Spanisch.
Ja, gibt es bestimmt.
Ja.
Musst du nur finden.
Ja. Ich habe schon nachgesucht.
Ja.
Ja.
Das ist im Grunde nur eine, die norwegisch Lehrerin ist. Und es geht aber in dem ist es mehr so, sie redet halt einfach über, was sie so gemacht hat in den Ferien und weiß nicht was und ihre Hunde. Und
das verstehst du gut?
Ja, also ich verstehe alles irgendwie, ja.
Ja, ja.
Also, ja. Und es ist gut halt für so das Vokabular und so ein bisschen halt auch ein bisschen reinzukommen in die ganze, wie fühlt sich die Sprache an und so weiter.
Ja, ja, logisch.
Also es ist gut, wenn man so mal, weißt du, so Grundkurs irgendwie gemacht hat, das Grundvokabular irgendwie hat, wo man so findet auf so einer App oder so, auf so einer, ja, dann finde ich das so, ist so ein guter nächster Schritt zum Lernen, ist so ein Podcast hören. Und sie labert halt einfach 40 Minuten lang allein über was auch immer. Das ist gut, ja. Kann man machen. Sie hat offenbar auch einen YouTube-Kanal, wo sie dann effektiv eingeht auf gewisse grammatikalische Geschichten und so weiter. Also das ist dann mehr so detaillierter. Habe ich mir aber noch nicht so angeschaut. Genau. Das sind meine Empfehlungen gewesen, podcast-weise.
Ja. Du hast mir noch einen Link geschickt, gell?
Genau. Ja.
Ja, hast du auch kurz noch darüber reden wollen? Oder nicht?
Geht so, man kann es schnell erwähnen. Also das ist auch noch ein Artikel gewesen, den ich noch gelesen habe, wo noch interessant war, weil man hat ja immer so das Gefühl, wenn man so irgendwie, ja, wenn man so auf Deutschland geht, mit dem Zug zum Beispiel, haben wir immer so das Gefühl, ja, also eigentlich sollten die auf einem ähnlichen Level sein von der Infrastruktur wie in der Schweiz. Mhm. Das ist leider aber nicht der Fall. So. Und das ist ein bisschen traurig insgesamt, die ganze Sache. Und offenbar ist das wirklich so, dass Deutschland sich dort seit Jahren irgendwie systematisch sperrt dagegen, mal vorwärts zu machen in Sachen Bahninfrastruktur. Mhm. Also weil es gibt irgendwelche Grossprojekte, die halt übernational sind, wo du irgendwie sagst, okay, zu Österreich bauen sie einen neuen Tunnel, oder? Aber wenn die Zufahrt nicht ausgebaut ist, dann kannst du halt gleich nicht schnell fahren, oder?
Ja.
Und die Zufahrt liegt halt nun mal, keine Ahnung, in Bayern irgendwo oder so, oder? Und dann musst du halt schauen, dass das irgendwie international halt auch funktioniert. Und natürlich macht niemand so ein internationales Grossprojekt, bevor nicht klar ist, okay, bis dann, wenn wir es gemacht haben, das kostet ungefähr so viel, das ist das Budget, bla bla bla, oder? Aber dann muss halt auch effektiv irgendwie was gemacht werden, schlussendlich, oder? Und es gibt offenbar mehrere so Projekte, wo die Schweiz und Österreich irgendwie voll im Zeitplan sind und Deutschland einfach hinterher ist seit Jahren und nicht vorwärts macht. Und so kann es natürlich auch nichts werden mit der Verkehrswende.
Ja.
Und eben, das finde ich halt auch so krass, oder? Weil das hat echt, da hättest du echt eine Chance, irgendwie ja, mal irgendwie mit dem grossen Löffel anzurühren, oder? Und anstatt da irgendwie so kleinteilig zu denken und so eine Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung, die ist halt effektiv ein Asset. Aber das sehen halt nicht alle so.
Ja.
Die Deutschen bauen lieber Autobahnen. Und Flughäfen, die nie fertig werden.
Das stimmt, ja. Ist nicht vor allem erstaunlicherweise sowieso Zürich, München eine hure schwierig.
Ja, ja.
Was einem eigentlich überraschen könnte, genau. Oder?
Ist ja auch relativ nah eigentlich.
Eben, ja.
Oder Zürich, Stuttgart ist auch so ein
Punkt. Auch schwierig, oder?
Es gibt einen direkten Zug, aber der windet sich da so Täler und weiß nicht was. Und es ist also nichts in Sicht von Hochgeschwindigkeit.
Ja.
Also nichts. Es ist auch alles so.
Bist du schneller mit dem Flixbus.
Genau. Und die Strecken, die wirklich ausgebaut sind, sind so durchs Ruhrgebiet.
Ja.
Weißt du? Köln, Düsseldorf, weiß nicht was. Von dort, also von Basel dort hin, ist okay. So.
Ja.
Das ist gut. Aber alles andere, habe ich das Gefühl, ist unter Ferner liefen.
Ja.
Alles andere ist nicht vorhanden. Hm. Und das ist traurig eigentlich. Ja, aber ja, so ist es halt. Naja. Aber ja, um das geht es in dem Artikel. Kann man lesen. Das ist einer der wenigen, die ich dann auch mal gelesen habe. Genau. Ja, wollen wir noch weitermachen mit Netflix, Kino?
Würde sagen, ja.
Oder? Gut. Genau. Dort ist etwas, was ich mir angeschaut habe, weil es mich einfach interessiert hat. Und es ist so ein bisschen ein weirdes Thema. Ist ein Ding, eine Dokumentation auf Netflix, die heißt Cricket Fever, Mumbai Indians. Und dort geht es um so ein Team, also ein Cricket-Team, das in der höchsten Spielklasse spielt in Indien. Und Indien ist ja eine grosse Cricket-Nation. Das sind Mumbai Indians. Und die wollen halt irgendwie dort die Trophäe gewinnen, oder? Und das begleitet sie eigentlich durch eine ganze Saison, oder? Und dort merkst du so richtig halt, was das für ein Riesendeal ist.
Ja.
Und was das für ein Sport ist, also ist mega speziell, weil der hat eigentlich, also es gibt, ja, ich meine, es ist nichts, was man kennt, wenn man so europäischen Sport gewöhnt ist, oder? Also von dem her hat es mich halt interessiert, weil es so etwas völlig anderes ist. Und auch so ein bisschen, wie das kulturell verankert ist dort.
Ja.
Bekommt man ein bisschen mit über, ja. Das ist so eine Doku-Serie. Ja, kann man machen. Das ist ganz interessant. Ja, genau. Und dann habe ich noch geschaut, wir könnten vielleicht gerade bei den Dokus bleiben, zuerst mal. The Disappearance of Madeleine McCann.
Schau, dem habe ich mitbekommen.
Eine Dokus-Serie auf Netflix. Das ist geht um so ein britisches Mädchen, das irgendwie verschwunden ist in Portugal.
Ja, also die Geschichte kennt man ja so.
Ja, die kennt man ja
richtig. Ja.
Little Maddie.
Ja,
es war mal ein riesen Medienspektakel. Gewesen,
vor 10 Jahren
schon. Ja, ist schon lange her, ja. Ja, die ist jetzt effektiv 20, wenn sie jetzt wieder auftaucht oder so. Oder 18 oder irgend so etwas, die ist halt erwachsen, falls sie wieder auftaucht. So. Ja. Wenn und ob. Und das ist noch interessant halt. Ja, also ich habe hier so das versucht zu ignorieren, wo das in der Ding war, in den Medien, weil das so für mich so ein mega so ein, weißt, Tränendrüsen-Drück-Thema war, oder? Mhm. So von wegen, oh, die armen Eltern, oh, das arme Kind, oh, oder? Und das ist einfach so etwas, wo ich mit dem kann ich nichts anfangen. Mhm. Das ultra-emotionale, weiss nicht was, weil mir ist das Kind egal. Sind wir mal ehrlich. Also, ist mir wirklich egal. Oder? Aber es ist halt interessant aus der Sicht von, ich finde es interessant aus der kriminologischen Sicht oder aus der Sicht von irgendwie Ermittlungen und weiß nicht was und auch was die Medien für eine Rolle spielen in dem ganzen Ding und so weiter. Und das rollt das Ding halt schön auf, die Dokumentation. Mhm. Es ist weniger so, dass wirklich das Tränendrüsen-Ding, sondern mehr so wirklich, okay, welche Leute gibt es da, sind da beteiligt, was ist das politisch für eine Umgebung, in der das spielt, weil du hast auf der einen Seite die englische Behörde, oder, und auf der anderen Seite die portugiesische, und du hast Medien zwischen beiden Ländern und so weiter, und ja, ist interessant. Mhm. Kann man machen.
Wie viele Teile hat das?
Das sind auch so 10 Teile oder so.
Boah. Und das ist schon auf Netflix, oder?
Ist schon auf Netflix, ja. Genau. Und dann noch eine neue Dokuserie auf Netflix, The Ted Bundy Tapes. Das geht in eine ähnliche Richtung, von dem her, weil es halt um eine Krimi-Geschichte geht. Mm. Und da geht es um einen von den notorischsten Massenmörder in der US-Geschichte. Und das ist eigentlich der erste richtige Massenmörder gewesen, wo quasi auch das Phänomen dann bekannt gemacht hat, dass es halt Leute gibt, Serienmörder,
yeah,
wo halt wirklich effektiv x Leute umgebracht hat. Das ist der 70er gewesen, glaube ich. Ja, 70er, so. Und der Aufhänger ist so ein bisschen, dass es Aufnahmen gibt, eben die Tapes, Aufnahmen gibt von einem Journalist, der Interviews geführt hat mit dem Ted Bundy, wo er in Death Row gehockt ist. Und das ist so der Aufhänger und auch dem das Ganze dann aufgehangen ist. Und es geht aber halt, es erklärt wirklich, also es geht die ganze Geschichte durch von dem Ted Bundy und so weiter und wie, genau. Und der ist ja auch irgendwie gefangen worden mehrmals und entkommen mehrmals und so weiter, ist ein recht durchtriebener Mensch gewesen, ja.
Der lebt nur?
Nein, der ist dann hingerichtet worden, ja.
Okay.
Ja, effektiv. Ja, ist interessant.
Ja.
Sehr interessant, ja.
Ich kann vielleicht gerade dort noch anschliessen. Das habe ich sogar von der Steffi empfohlen gekriegt, die Serie. Die heißt Mindhunters und es geht eigentlich genau um das. Es geht ums Profiling,
genau.
Eigentlich. Das ist eben in den 70er erfunden, quasi systematisch gemacht worden quasi. Mhm. Und es erzählt eigentlich Geschichte von der kleinen Gruppe. Es ist eine Psychologieprofessorin eigentlich und halt zwei FBI. Leute, ich weiß nicht, wie viel das real ist und wie viel das erfunden ist. Also die Geschichte ist sicher wahr auf Basis, aber immer ist es fiktionalisiert ein Stück weit, um halt die Serie noch spannend zu machen. Und dort erzählen sie halt eben die interviewen Serienmörder im Gefängnis.
Ja, genau.
Zum herausfinden,
wie ticken die?
Wie ticken die? Und das hat halt davor
offenbar. Wie erkennt man sie?
Genau. Und noch wichtiger, was ist ihre Motivation?
Ja, das auch, ja.
Und vor allem halt, wie kann ich vom Verbrecher auf Täter schliessen? Ja. Und das ist halt echt mega erstaunlich, dass du halt durch ein gewisses kannst du halt einfach genau sagen, okay, das muss so und so gewesen sein. Und der Täter muss die und die Motivation haben aufgrund von dem und dem. Ja. Das kannst du relativ einfach ausschliessen. Das schaffst du halt nur, wenn du checkst, wie die Leute funktionieren und nur wenn du das checkst. Und, ja.
Genau, das ist auch ein grosses Thema jetzt beim Ted Bundy.
Ja.
Weil es halt irgendwie, eben, ich meine, der hat irgendwo an der Westküste hat er irgendwie angefangen mit Morden.
Ja.
Dann sind sie mir so ein bisschen auf die Schliche gekommen, irgendwie langsam. Also sein Thema war immer, junge Frauen hat er umgebracht.
Ja.
Und zum Teil auch mit sexuellem und so weiter Motiv. Aber ich glaube, es war vor allem bei ihm so ein Dominationsdings. Ja. Und nachher ist er halt weitergezogen Richtung Osten, oder? Und in einen anderen Bundesstaat gekommen und hat dort irgendwie dann weitergemacht. Mhm. Und zu der damaligen Zeit war es wie nicht so, halt nicht so einfach gewesen mit Koordination,
ja,
genau,
ja, ja.
Über Staaten hinweg und so weiter. Und das ist wie kein Ding gewesen, dass das passiert.
Ja.
Dass jemand halt x Leute umbringt über Wochen und Monate und Jahre.
Ja.
Und von Ort zu Ort zieht. So.
Ja.
Ja. Ja. Das war sehr spannend gewesen. Vor allem eben, das ist also eine Geschichte, du weißt so vage, dass es die Geschichte gibt,
ja.
Aber du hast nie so den Einblick, wie jetzt hast, wenn das Ding schaust. Ja. Genau. Etwas ganz anderes, Serie mit dem Ricky Gervais, heißt Afterlife, hast du die gesehen?
Nein, aber die Trailer habe ich geschaut, dass ich weiß, was es ungefähr
geht. Genau, ja, also es geht irgendwie darum, der Ricky Gervais spielt irgendwie so einen Typ, wo irgendwie in einer Dorfzeitung irgendwie auf dem Land in England irgendwo arbeitet.
Mhm.
Und dann stirbt seine Frau irgendwie an Krebs oder so. Genau, das ist so die Prämisse. Und nachher muss er irgendwie klarkommen mit dem, oder? Und er lädt es dann irgendwie allen möglichen anderen Leuten aus und so weiter, weil irgendwie sein Job macht ihm auch keinen Spass mehr da auf dem Land und es macht doch alles keinen Sinn, so irgendwie die völligen Dead-End-Stories von denen irgendwie Dorfleuten irgendwie zu reporten und so weiter. Das ist alles für nichts. Und es ist dann halt so ein bisschen, ja, er muss halt irgendwie finden, wie, ja, was er jetzt macht und so weiter und wie er klarkommt mit all dem. Und ja, es ist so ein bisschen Dark Comedy auf eine Art. Und ja, es ist halt, wenn man Ricky Gervais gut findet, finden wir es gut. Habe ich das Gefühl.
Mhm.
Das ist so. Genau. Das ist alles, sind alle meine Sachen.
Gut. Da habe ich noch eine Kinoempfehlung. Mhm. Am Schluss. Vielleicht hast du ja noch was, was
empfehlen
noch. Bist du gerade am Überlegen. Meine Empfehlung ist noch Vice. Das ist vom Regisseur, der heißt Adam McKay. Der hat unter anderem Anchorman gemacht. Das dürfte ein Ferdi-Begriff sein.
Mhm.
Und recht viel Will Ferrell-Film. Von dem her, der Regisseur finde ich eh schon mal richtig gut. Der hat übrigens so Step Brothers gemacht. Großartiger Film. Okay. Und der hat einen Film gemacht, der heißt Vice. Und da geht es um einen Vizepräsident vom Bush, also W. Bush, der Dick Cheney. Und der ist für mich immer so eine, aha, ja, der gibt's.
Ja, für mich auch.
Figur gewesen, so. Ist aber echt ein spezieller Typ, also im Sinne von speziell bösartig eigentlich. und es ist, glaube ich, so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass der eigentlich so ein bisschen vieles gelenkt hat, was man Bush so anheftet. Also sämtliche Krieg, weiß nicht was alles. Das schaut immer so, als ob das der Bush hätte wollen. Aber es scheint so, als ob das eigentlich alles so vom Cheney gemacht worden wäre, dass er eigentlich Pferde gezogen hat und den Bush eigentlich nur so die unwichtigen Sachen überlassen hat. Ist eigentlich so ein bisschen der Deal gewesen, weil der Bush gar keinen Bock gehabt hat auf die Sache. Scheint's. Also so porträtieren sie es und ich glaube, es stimmt auch. Also so, der Film fängt an mit so, wir wissen eigentlich sehr wenig Sachen, wirklich,
ja.
Weil der Typ ist nicht in der Öffentlichkeit, gibt nie Interviews, aus gutem Grund. Und so, irgendwie so, vieles wissen wir nicht, but we fucking tried, ist so der, we really fucking tried, ist so, ja, sie haben wirklich, wirklich versucht, alles aufzuarbeiten, was sie gemacht haben, und haben daraus so eine halb Doku, halb dunkle Komödie gemacht. Sehr gut.
Okay.
Also hat mir wirklich sehr gut gefallen, ist beängstigend. Auf eine Art, aber und dann aber doch unterhaltsam. Also, ja, sehr gut gemacht. Also wirklich ein guter Film.
Ja. Lohnt sich wirklich, ja.
Hast du geschaut?
Ja, ich habe schon länger auf meiner Liste gestanden.
Ja.
Vor ein paar Wochen habe ich es dann geschafft, um nochmal zu schauen.
Ah, sehr gut.
Sehr gut
gefallen, ja. Was hast du gefunden so?
Ja, ich habe es recht. Also, ich habe eben so die Person von Dick Cheney habe ich wie auch nicht gekannt.
Ja. Yeah.
Und ich bin, glaube auch noch zu jung gewesen,
ja,
wo er auch. Das wirklich alles passiert ist mit ihm, um dort so dahinter blicken. Und darum habe ich es recht spannend gefunden, für mich selber, zum so ein Bruchstück aus der näheren Zeitgeschichte irgendwie ja, dazu zu gewinnen. Und ja, dann genau, hat auch wieder so Sachen aufgerollt, was unter dem Buschstein alles passiert ist. So, ja. Weil es ist teilweise, was ist noch so ein bisschen vage, aber ist zwar nicht so mega präsent irgendwie.
Ja, ist mir gleich gegangen.
Ja. Und ich habe so recht spannend gefunden, wie immer er schwankt so ein bisschen zwischen zwischen zum Darsteller vom Bösen irgendwie und trotzdem so einer Absurdität, wo dann irgendwie so mitschwingt oder
ja, ja,
ist trotzdem so niemand genau weiß,
was
so
richtig ist. Man hat ja trotzdem irgendwie eine Sympathie mit dem Dick Cheney.
Voll, ja.
Also es ist ganz absurd. Ja. Also das ist wirklich so, ja. Also nicht, dass man ihn wirklich mag, aber es ist wie so, er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern das, man hat so, man fühlt ein Stück weit mit, man denkt so, Arschloch, aber irgendwie...
Ja.
Also ist so, irgendwie bist du doch, du bist nicht gegen ihn, klar.
Voll.
So, ja. Ja.
Er wird halt als Mensch, sagt so.
Ja, genau. Ist so ein Mensch, der halt aber auch nur
sein Ding macht.
Sein Ding macht, ja, auf eine Art und Weise, ja.
Sterben halt ein paar Leute dabei.
Ja. Ja. Ist halt Kollateralschaden, gell.
Ja. Kollateralschaden,
ja.
Selbstverwirklichung.
Richtig. Gespielt übrigens vom Namen vergessen. Der, wo oder Batman spielt.
Ah ja.
Australier. Fuck.
Tja.
Shit.
Ich weiß es gerade noch.
Sorry, das muss ich jetzt schnell nachschauen. Ist jetzt gerade mega. Ist mega bekannter Schauspieler und es ist der. Sorry.
Ich kenne halt Batman auch nicht. Keine Ahnung.
Wieso sehe ich das dann nicht? Christian Bale.
Christian Bale.
Den kennt man.
Ja.
Ja. Der ist ja bekannt für, verliert ständig mega viel Gewicht für die Eintrolle
und
putet sich dann wieder an. Dick Cheney ist mehr so Typ Fettsack und darum hat er sich einige Kilo aufgefuttert. Ja. Und es ist absurd, der kennst du nicht wieder. Also es ist natürlich sicher auch Maske, aber es ist halt echt nicht nur Maske, weil man erkennt ihn schon, wenn man es weiß und da drauf schaut, aber es ist auch so, wer ist denn das? Und dann so, ah, okay, es ist er. So, ja. Wird mal absurd. Also der Typ ist aber auch, der Typ muss so ein bisschen krank sein, weil du futterst nicht die ganze Zeit 40 Kilo an und wieder weg und wieder an und wieder weg, ohne dass in den Hack, also der ist schon nicht ganz putzt. Aber
ja,
du, wenn, glaub, wenn man so viele Millionen kriegt für eine Rolle, macht man das vielleicht einfach auch ab.
Ja. Ja. Maxi.
Ja. Hast du noch eine Empfehlung? Sus?
Ja, ich hatte es kurz überlegt. Ich hatte den letzten Film, den ich gesehen habe, im Kino recht gut gefunden. Der ist am Pink Apple Festival gelaufen.
Also am Gay Festival. Leider verpasst.
Und ja, der heißt Night Comes On. Ist von Jordana Spiro. Keine Ahnung, den Namen habe ich vorher noch nie gehört. Und eine Freundin von mir hat einfach den geschaut und gefragt, ob ich mitkomme. Und es ist wirklich ein sehr guter Film. Sehr recht dramatisch so. Aber nicht auf so eine epochale Art irgendwie oder so überdramatisiert, sondern so recht aus dem Leben gegriffen und erzählt eigentlich so Geschichte von einer so Unterschichtsfamilie, wo von der Tochter, sie ist so die Hauptperson, die mit 18 aus dem Gefängnis darf und nachher so ihre Schwester sucht, die bei einer Pflegefamilie ist, weil ihr Vater die Mutter umgebracht hat.
Boah.
Früher. Okay. Und spielt halt so in dem ganzen Komplex drin irgendwie. Und eben so grundsätzlich wäre es von Story her, würde es sich mega anbieten, um das Ganze so recht gross aufmachen und irgendwie sowas voll auf Tränendrüse.
Dramaturgisch auszuschlachten.
Genau, ja. Aber es ist überhaupt nicht so, sondern es wird alles so recht ruhig und auf eine recht realistische Ebene irgendwie erzählt.
Ja.
Und dadurch hat es wahrscheinlich noch mehr auch so die Wirkung, dass man manchmal so stockt und denkt, oh shit, irgendwie. Dass noch mehr einfährt, irgendwie. Ja. Wenn man sich halt stärker wiederfindet in dem Ganzen. Voll, ja. Und anscheinend hat es gesehen, wo ich es kurz gegoogelt habe, wenn er hasst, dass das die Schweizer Premiere war. Also
ich glaube, das in dem Fall nochmal.
Ja.
Okay, muss man immer.
Ja. Gut. Und was mir sonst noch eingefallen ist, ich habe mein Netflix-Abo gekündigt. Es läuft jetzt noch
schlecht, ja.
6 Tage. Aber ich habe
jetzt du weißt jetzt, was noch schauen musst.
Genau, ja.
Genau.
Das habe ich gedacht, das mit zur Maddie, das würde mich jetzt sehr interessieren. Das muss ich noch anschauen. Ja. Voll.
Ja, eh. machst mal. Ja.
Hast du noch einen Böhmi-Plug machen wollen, vor wir
das machen? Ah ja, das kann ich ja schnell sagen. Ja. Für die, die das nicht mitbekommen haben, schau dich das Video an von Böhmi. Das neue Musikvideo, also schon nur so neu. United States of Europe.
Mhm. Kann ich sagen. USI. Kann ich sagen.
Das ist ja wirklich so.
Typisch Böhmi.
Und, ja, ja.
Geil.
Und auch die Dings dazu, es gibt auch noch den Ausschnitt dazu, den suche ich dann auch noch raus, wo er vorher halt redet, noch, also quasi das Intro dazu.
Ja.
Wo so auch so, eben, wo halt auch Satire und so weiter ist.
Ja.
Und nachher das Resultat davon ist eigentlich, man müsste so etwas gründen wie die United States of Europe. Und alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Hymne. Und dann kommt das Lied.
Also. Ja, ja.
Und, und das ist so wirklich so, die Rede, die er dort hält, das ist wirklich so, in mir hat das was ausgelöst. Ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ja, geil, das machen wir jetzt so, das will ich haben.
Ja.
So. Aber ja. Ja. Das ist nur, vielleicht bin das nur ich.
Nein, ich glaube nicht.
So die ganze, es ist halt so, dass eben, wir brauchen nicht weniger Europa, wir brauchen mehr Europa, oder wir brauchen einfach mehr Zusammenhalt in dem, im Kontinent und so weiter und ja, das Ganze.
Ich glaube, es bist nicht nur du, es ist ja im Moment so ein recht grosses popkulturelles Symbol geworden.
Ja.
Also so. Bilderbuch spielt ja voll mit dem.
Ja, ja, voll.
Und ja, und dort in der Schweiz so Jeans for Jesus schon so voll auf dem Europa-Trip. Und
ja.
Ja.
Das Problem ist halt einfach wirklich so ein bisschen die EU, oder?
Voll.
Weil es gibt so ein transnationales Ding, das ist jetzt halt die EU.
Mhm.
Und die ist halt einfach nicht ganz so, wie die Leute es gerne hätten. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem.
Mhm.
Ja. Ja, gut. Haben wir noch ein Feedback machen oder nicht?
Lassen wir raus. Ja.
Wahnsinn.
Wir haben aber alles gelesen und finden es toll.
Super, ja. Merci vielmals, keep it coming. Super Feedback.
Gern mehr Feedback.
Genau.
Ja. Sehr gut. Hast du noch ein Schlusswort halten wollen, Sebastian?
Genau.
Ja, das hat es sehr schön gefunden. Spannend. Du bist das erste Mal in einem Podcast zu Gast gewesen. Oder irgendwie.
Das kann ich nicht glauben.
Meine Sprache ins Internet gestellt.
Sehr
gut. Meine Stimme ins Internet gestellt. Ja, nein, aber ist lustig.
Doch. Gut. Ja, uns hat es gefreut, dass du zu Gast gewesen bist.
Mhm. Danke für die Einladung.
Ja. Ferdi, letzte Worte?
Nein, keine.
Gut. In dem Fall, danke vielmals und man hört sich.
Ja. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.